buckle up for Kobe Bryant. Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set.
I think this is going back to Joe Johnson.
4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
Moin und herzlich willkommen zu der vorletzten Season-Preview-Ranking-Episode von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk. Ja, wie man sich jetzt schon denken kann, wir werden euch heute Platz 2 in der Eastern sowie in der Western Conference vorstellen. Und dabei darf natürlich nicht fehlen, wie immer, Arne Tegen aus Hamburg. Guten Mittag, Alter.
Moin Mahlzeit, bienvenidos auch von mir. Guten Mittag kann ich dir nur zurückgehen. Ich bin maximal hyped. Ich glaube, bei dir sieht es ähnlich aus. Plätze 2, jetzt ist wirklich absolut Finale. Übermorgen geht die NBA endlich wieder los, beziehungsweise morgen Nacht. Ich hab Bock, wir haben Zielgerade, werden heute den Platz 2 aufnehmen und ich schätze mal, irgendwie ist versuchen, morgen Platz 1 aufzunehmen,
wir ja,
damit wir dann sonst wirklich straight durch sind. Ja gut, ich meine, das wäre jetzt kein mittelschwerer Weltuntergang, wenn es halt einen halben Tag später kommt, aber wir sollten schon versuchen, es irgendwie morgen hinzukriegen. Dann hätten wir das Ding ja wirklich solide rausgegrindet und wirklich mit dem letzten Tag vor der Regular Season dann wirklich den letzten Preview hochzuladen. Wäre irgendwie charmant. Also ich hoffe, wir schaffen das. Bin da ganz guter Dinge eigentlich. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber. Du hörst dich etwas kränkelt an. Insofern, ist das dein Flu-Game heute oder ist es auf der Kante?
Nee, so weit würde ich nicht gehen. Also fiebrig bin ich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass du mir so telepathisch durch die Leitung deiner Erkältung so ein bisschen weitergegeben hast. Also so einen kleinen rauchigen habe ich mit drin, aber das ist ja immer eine schöne Sache. Also freue ich mich auf die Episode. Und es ist ja auch spannend, der Stress für uns gerade, dass wir jetzt fertig werden müssen mit unserem Preview, bedeutet ja auch gleichbedeutend natürlich was ganz, ganz Schönes, nämlich der Ball rollt halt endlich wieder. Dienstagnacht ist es soweit und vor allen Dingen ist diese Episode jetzt natürlich sehr, sehr spannend, weil mindestens ein Team, was direkt am ersten Spieltag dran sein wird, auf jeden Fall vorkommen wird, weil ja die Boston Celtics gegen die Cleveland Cavaliers natürlich in Spieltag 1 spielen, Rockets Warriors, das zweite Spiel in der Dienstagnacht. Wie hast du das eigentlich geplant? Ich hatte gesehen, du hattest kurzzeitig mal so ein, zwei Pläne geschmiedet, dass du eventuell wieder schön in Hamburgs Hotspot, Mo's Bar, eventuell echt NBA Preview, wirklich das erste Spiel, dass du es dir direkt live gibst, aber hat sich zerschlagen, oder?
Ich fürchte, es hat sich zerschlagen. Das war mal ganz kurz so ein Spur-of-the-Moment-Gedanke, als ich irgendwie dachte, das wäre doch irgendwie ganz charmant, sich da um 2:30 dann hinzusetzen, ein, zwei Kaltgetränke zu haben und in absolut Hamburgs Basketball-Hotspot. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, wahrscheinlich nicht. Aber für mich ist es der Hamburger Basketball-Hotspot. Mir das reinzuziehen, habe den guten Konrad Krüger natürlich versucht, dafür zu akquirieren, der leider Gottes beruflich bedingt das nicht hinkriegt. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich mich da wirklich alleine hinsetze, beziehungsweise anderweitig mir Leute zusammen sammle. Dafür bin ich dann irgendwie doch nicht unbedingt hyped genug. Man weiß auch immer nicht so wirklich, was du kriegst in so einem Season-Opener. Aber das Feeling einfach wieder zu haben, finde ich geil. Ich werde mal bei Mo, beim guten Tarek, dem diese Bar gehört, mal vorstellig werden, mal fragen, ob der irgendwie einen Plan hat, ob da mehr als 4 Leute sitzen. Weil wenn ich da dann zu dritt sitze, muss ich es nicht unbedingt haben, wenn sich da eine größere Runde einfindet. Vielleicht mache ich mich dann wirklich selber auf die Socken und gebe mir das, weil ich halt einfach mein Hype irgendwie ausleben will. Und ich glaube, wenn ich einfach nur Mittwochmorgen dann am Laptop oder am PC, am Rechner hier zu Hause mir das angucke, ja, weiß ich nicht, ob das meinem absoluten Hype gerecht wird. Also eigentlich würde ich es mir gerne live reinziehen.
Ja, Mann, da hast du auf jeden Fall recht. Also wir haben es ja schon mehrmals gesagt, ich bin eigentlich echt so ein Morgensgucker, direkt halt ohne Spoiler sich das reinzuziehen. Ist auch eigentlich auch mal eine schöne Sache und nimmt nicht viel weg, aber mein Hype ist gerade auch so groß, dass ich definitiv drüber nachdenke. Also ab dem nächsten Monat werde ich spätestens natürlich auch wieder meine Nachtschichten ballern müssen für Spocks. Da werde ich auch noch mal eine Idee fallen, wie ich das vielleicht auch ein bisschen spannender für mich gestalten könnte. Eventuell, na mal gucken, vielleicht gibt's ja bald YouTube-Livestreams. Guckt mit mir NBA und dann könnt ihr vielleicht aber mit reinschalten, mich auf den zweiten Screen machen und dann können wir nebenbei so ein bisschen tickern,
sehr
ein bisschen
stabil
über die Games schnacken. Stelle ich mir ganz geil vor.
Also sehr stabile Idee.
Das hat wirklich Perspektive. Also wenn ich eh wach bleiben muss, dann ja, ist das auf jeden Fall Anreiz, ein bisschen sich mit der Community auszutauschen und auch für dich, ohne Scheiß. Also wenn du Interesse hast, starte doch mal einen Aufruf. Also wir haben viele Hörer aus Hamburg, das wissen wir natürlich. Unsere demografischen Angaben haben wir auch. Letztens haben wir auch nochmal rein persönlich in unserer Gruppe immer nachgefragt, wer kommt eigentlich woher. Und da gibt es mit Sicherheit ein paar Leute. Also vielleicht gibt es ja das erste kleine Hörertreffen mit Tegli in Mo's Bar in Hamburg.
Ja, wobei das wird sich irgendwie falsch anfühlen, wenn du nicht offiziell dabei wärst. Aber vielleicht kriegen wir das ja trotzdem hin. Also falls der ein oder andere tatsächlich vorhat, sich zu Mo's Bar einzufinden und sich das reinzuziehen, beide Spiele oder nur das erste, wie auch immer, dann schreibt mir mal eine Nachricht, schreibt uns mal eine Nachricht, vielleicht bin ich dann spontan dabei, ich hätte auf jeden Fall Bock.
Da musst du auf jeden Fall aufpassen, dass du halt nicht voll durchlädst, ne? Damit nicht die Kredibilität irgendwie in äußerster Gefahr ist. Nein, das kriegen wir schon hin. Aber allgemein, sollte irgendwer aus dem Kölner Raum irgendwie so ein perfektes Man-Cave haben und da regelmäßig irgendwie Public Viewings veranstalten, was die NBA angeht, vielleicht mit 400-2K-Session. Ich wäre auf jeden Fall interessiert. Also meldet euch gerne, schreibt uns einfach bei Facebook. Und dann würde ich sagen, haben wir es schon fast wieder geschafft mit der, naja, so 3-Überleitung zur NBA. Wir springen wie immer in den Osten. Und werden anfangen, da war tatsächlich die große Frage. Deswegen, ich werde dir gleich überlassen, welches das Team ist. Es gab keine großen Diskussionen, aber es stand zumindest so ein bisschen zur Debatte, wer jetzt hier auf Platz 2 ist. Aber hau einfach mal raus. Wen haben wir auf 2?
Also ehrlicherweise erinnere ich mich nicht mehr daran, dass es da irgendeine Form
Mann, das habe ich für die Hörer gesagt!
Ach so! Das kann ich ja nicht wissen. Ja gut, jetzt ist dann auch jeglicher Spannungsbogen auf jeden Fall im Keller. Wir haben die Boston Celtics an 2 und ich habe es eben schon angedeutet, da gab es für uns beide keine wirkliche Diskussion oder nicht keine wirkliche, sondern es gab keine Diskussion. Damit gehen wir einen etwas anderen Weg als tatsächlich die meisten anderen Previews, sei es jetzt ESPN oder was man auch im deutschen Raum so lesen kann. Die Vegas Over-Under sind da relativ deutlich zugunsten der Celtics als bestes Team im Osten. Warum wir glauben, dass das nicht am Ende des Tages so aussehen wird, das werden wir dann gleich in epischer Breite ausdebattieren. Ich war erstmal tatsächlich wahnsinnig überrascht von den Over-Unders, wie hoch die angesetzt wurden. War auch oder bin nach wie vor überrascht, dass so viele Teams den Celtics so, ja, so eine Instant-Qualität zuschreiben. Denn, und das ist natürlich eine der größeren Geschichten, da sind exakt 4 Jungs noch im Roster, die letztes Jahr mit an Bord waren. Haben 11 Leute abgegeben, einmal komplett neu durchgewürfelt. Und die Erfahrung lehrt einen, dass das ein bisschen Zeit braucht, bis sowas funktioniert. Das ist jetzt nicht irgendwie selbstverständlich, dass nur weil du da auf dem Papier dich verstärkt hast, dass du auf einmal alles in Grund und Boden schießt. Und die Over-Unders, die dann so Ende der 50er Wins angesetzt werden, sind für mich wirklich nach wie vor völlig, völlig unverständlich, nicht nachvollziehbar und werden mich in den finanziellen Ruin treiben, weil ich da auf Tipico auf jeden Fall das Under anvisieren werde. Insofern.
Willst du jetzt echt wetten?
Ja, ich werde definitiv wetten. Also das Celtics Under nehme ich absolut. Dann machen
wir das
nochmal eine Episode.
Obwohl, ich weiß nicht, ob wir das machen können, so Thema Werbung für Glücksspiel. Aber hätte ich eigentlich nochmal Lust. Das machen wir wahrscheinlich privat. Und dann gucken wir mal, haben wir so ein bisschen paar Anreize so zwischendurch. Ist auf jeden Fall eine gefährliche Sache. Also wir hatten ja letztens in der Gruppe, auch, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, das war ein völlig eskalierender Post, als jemand, ich glaube, der war auch ein bisschen angetrunken, der gute Mann, präsentiert hat, dass er gerade einen epischen Wettrun hatte.
Und
dann
ja,
hat
habe ich
wieder
gelesen. Gesagt,
so, ich mache jetzt hier wieder alles auf dritte Liga Frankreich Basketball irgendwie 1,7er-Quote, setze ich 200 Euro drauf, also völlig wahnsinnig. Jungs, macht das nicht, also ich habe, und Mädels natürlich auch, ich habe da auch, ja, schlechte Erfahrungen gemacht, habe es aber positiv abgeschlossen. Ich war genau in der gleichen Situation, ich hatte einfach so einen heftigen Run und hatte irgendwann echt überlegt, was mache ich denn jetzt so, irgendwo muss es doch mal ein Ende geben und habe dann die einzig richtige Entscheidung getroffen. Lasst euch den Scheiß einfach auszahlen, wenn es mal gut lief und dann lasst es halt wieder. Es geht längerfristig nicht gut, es ist auf jeden Fall besser, als irgendwie ins Casino an den Automaten zu gehen und irgendwie hochzudrücken. Das ist auf jeden Fall ganz klar, aber trotzdem ist es auf jeden Fall nicht empfehlenswert.
Kann ich mich nur vorbehaltlos anschließen, um den Bogen nochmal zu schlagen. Was die Celtics im letzten Jahr für ein Team waren, werde ich jetzt hier nicht wahnsinnig ausführlich zusammenfassen, weil es für die Preview dieser Saison einigermaßen egal ist. Der Turnover ist da so riesig, es ist nur noch einer der Starter aus dem letzten Jahr mit an Bord, der Rest ist weg. Wie gesagt, das Roster ist einmal komplett umgekrempelt. Insofern müssen wir uns jetzt nicht ewig tief in der letzten Saison befassen. Da waren die Celtics 8. im Offensive Rating, 13. im Defensive Rating. Für mich relativ überraschend tatsächlich, dass sie da in beiden Bereichen dann doch relativ weit weg von wirklich elitär waren. 53 Wins sind geworden, haben den Osten gewonnen. Warum? Das ist, glaube ich, den meisten auch noch in Erinnerung. Da hatte niemand so richtig Bock, den Osten zu gewinnen, insbesondere die Cavs nicht. So ist es dann hinten raus so ein Mini-Tanking geworden. Die Celtics haben sich dann da durchgesetzt. Wenn man nochmal zurückschaut aufs Expected Win-Loss für die letzte Saison, das lag bei 48. Schaut man sich das Point Differential an, dann waren sie eigentlich ein 49-Win-Team. Also sie haben schon mit den 53 Wins ein bisschen überperformt. Zumindest was die reinen Win-Totals angeht, ist was man nicht unterschätzen darf und was natürlich für mich zumindest auch eine Rolle gespielt hat, sie für diese Saison einzuordnen. Wie gut sehe ich sie? Die Celtics waren letztes Jahr nicht das beste Team der Eastern Conference. Das ist relativ eindeutig. Sie waren es vielleicht von den Win-Totals in der Regular Season, aber das ist nicht ganz so Gold gewesen, wie es von außen vielleicht glänzt, weil da der First Seed steht. Das darf man einfach nicht vergessen. Insofern eine sehr, sehr interessante Offseason. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemals gab oder zumindest zig Jahre nicht mehr, dass das Team, was die Conference gewinnt, zumindest auf dem Papier auch den Overall First Pick hat. Also eine sensationelle Konstellation, dass du scheinbar das beste oder eins der besten Teams deiner Conference warst und dazu auch noch den Luxus hast, den besten Pick zu haben. Sensationell, Danny Ainge wird da relativ freudig erregt gewesen sein in dieser Offseason. Was er daraus gemacht hat, Darauf kommen wir gleich. Es ist eine ganze, ganze Menge passiert. Aber ja, hau doch mal erstmal raus, was so deine, ob du ähnlich überrascht warst wie ich, als du wirklich die Over-Unders und Win-Totals und Projections gesehen hast, dass da sich im Prinzip die weitgehende Journalie einig ist, die Celtics werden den Osten gewinnen.
Ja, also das ist auf jeden Fall überraschend und auch nicht unbedingt sinnvoll gewesen, aber das hängt halt natürlich auch ganz damit zusammen, dass wir die Cavs, wir haben sie an 1, wir werden jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, dass wir die einfach stabiler und stärker sehen und dass das natürlich mit einer Personalie zusammenhängt, die LeBron James heißt. So hast du jetzt viele Fragezeichen, einen Kader, der extrem spannend ist, aber halt auch noch nicht hundertprozentig stimmig. Also wir werden, denke ich mal, später drauf kommen, die Überschrift für die Boston Celtics in dieser Saison, obwohl man jetzt sagen könnte, hey, sie gehen all in, sie attackieren komplett irgendwie auf Eastern Conference Champions, ist das für mich noch ganz klar halt ein Transitional Year, was ja ganz normal ist. Wenn du so viel Turnover hast, 4 neue Starter, eventuell wird noch ganz verrückt durchgewürfelt, während der Saison wird sich da auch noch viel ändern, da kann doch nicht alles stimmen und deswegen bin ich da auch ja fest von überzeugt, dass die Boston Celtics wirklich am Ende eigentlich in keinem Szenario auf Platz 1 stehen sollten, abgesehen natürlich von großen Verletzungen.
Ja, warum, dass wir bei den Cavs dann offenbar ein bisschen optimistischer sind, dass es wirklich gut funktioniert, da, das werden wir dann im nächsten Podcast besprechen. Lass uns mal die einzelnen Moves durchgehen. Es sind ungefähr 67 Moves gewesen, die hier stehen haben.
Richtig stressig, ja.
Richtig stressig. Wir werden jetzt nicht über jeden einzelnen sprechen und auch nicht in epischer Breite nochmal über den Kyrie Irving Trade oder was auch immer reden. Natürlich gehört er zu dieser Offseason dazu, aber ausdiskutiert, wie wir den sehen, glaube ich, haben wir mehr als genug. Die ganz großen Moves, die natürlich die Offseason irgendwie kennzeichnen der Boston Celtics, ist A, das Signing von Gordon Hayward, wo sie sich endlich den Free Agent haben sichern können. Hayward hat es dann zwischen Miami und irgendwie den Jazz und den Celtics ausgemacht am Ende. Die Celtics sind rausgekommen aus der Nummer mit einem 4 Jahre 128 Millionen Max-Deal. Wie wir dazu stehen, ist, glaube ich, keine Frage. Absolut A+, sich da ohne eigene Assets abzugeben, einen All-Star zu sichern. Einen der besten, was weiß ich, 15, 20 Spieler, den die Liga gerade irgendwie so hat. Das ist sensationell. Ein Playmaker, ein Scorer, ein Shot-Creator, kann im Prinzip mehr oder weniger alles. Nichts so absolut elitär, aber im Prinzip fast jedes Element des Basketballspiels deutlich überdurchschnittlich. Und das ist natürlich ein absoluter Homerun für die Celtics gewesen. Im nächsten Schritt der Kyrie Irving Trade, auch darüber müssen wir vielleicht nochmal kurz zumindest sprechen. Da haben sie sich das nächste offensive Megatalent geholt. Wir alle haben mehr als genug darüber diskutiert, ob das jetzt zu viele Assets waren, die Celtics abgegeben haben oder nicht. Oder ob es gerade richtig war, wie verletzt ist Isaiah Thomas, wer ist 1:1 irgendwie der Bessere und so weiter und so fort. Aber kennzeichnet natürlich auch ein bisschen das, was du gerade gesagt hast. Es ist so ein bisschen auch ein Timetable-Move. Also Kyrie Irving, Isaiah Thomas, wie man sie letztes Jahr gesehen hat, da müsste man sagen, Isaiah Thomas letztes Jahr der Bessere gewesen, aber natürlich mit Perspektive für die nächsten Jahre Kyrie Irving der bessere Pick, gar keine Frage. Er ist jetzt noch 2 Jahre unter Vertrag, insofern ist auch das so ein bisschen das, was du vorhin gesagt hast mit Transitional Year. Der macht sie jetzt sehr, sehr, sehr gut oder hält sie sehr, sehr, sehr gut und gibt ihn halt potenziell für die, wann immer sie anfängt, Post-LeBron-Ära, wie auch immer, einfach ein Asset, was sie potenziell zum absolut besten Team im Osten machen kann. Werden wir dann vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen. Draft war das nächste riesige Thema natürlich. Der Overall First Pick lag bei den Celtics. Den haben sie getradet, ein bisschen überraschend. Mit Philadelphia haben den abgegeben, sich dafür den dritten Pick gesichert, weil sie offenbar Jason Tatum haben wollten und sich sicher waren, dass der an 3 immer noch da ist. Haben dafür für dieses Downtrade einen zusätzlichen First-Rounder bekommen. Also im Prinzip ein guter Move, wenn man sagt, man möchte Tatum haben und würde Markelle Fultz oder Lonzo Ball eh nicht haben wollen, nicht draften wollen, dann macht es Sinn, sich da noch ein zusätzliches Asset zu holen. Was man von dem erwarten kann, wird gleich ein Riesenthema sein. Dann gab es den Avery Bradley Trade, der natürlich relativ eng mit dem Gordon Hayward Signing zusammenhing, weil sie dann eben Max Cap Space schaffen mussten. Es war klar, Avery Bradley wird im nächsten Jahr vermutlich weg sein oder wahlweise einen Riesenvertrag unterschreiben müssen, weil er Unrestricted Free Agent wird. Sie brauchten ein bisschen Cap Space, haben ihn also wegbewegt, haben für mich im Nachhinein wahrscheinlich sogar einen ganz guten Deal damit gemacht, dass es kein reiner Salary Dump war, sondern du mit Marcus Morris noch einen, ja, zumindest einen durchschnittlichen, vielleicht Qualitätsspieler irgendwie dazu bekommen hast. Ist aber natürlich so ein integraler Teil der Celtics DNA gewesen, Avery Bradley an beiden Enden. Tut wahnsinnig weh. Dann gab es noch ein paar einzelne Signings, wo sie versucht haben, das Roster ja ein bisschen aufzufüllen mit Jungs, die helfen können, neben den Big Three, wenn man sie so nennen will, die da jetzt in Stein gemeißelt sind, haben sich einen Daniel Theis geholt, den die BBL-Fans unter uns kennen werden, also wir nicht, nicht besonders gut jedenfalls, haben sich einen Aaron Baines geholt für ein Jahr 4,3 Millionen, auch ein interessanter Deal, einen Shane Larkin haben sie sich dazu geholt. Und auf der Abgangsseite ist dann noch ein Kelly Olynyk weggegangen, ein Tyler Zellers nicht mehr da, Amir Johnson nicht mehr da, Jerry Green nicht mehr da, Jonas Trapko nicht mehr da. Also es ist nicht mehr viel, es ist eigentlich kein Stein auf dem Alten geblieben. Wahnsinnig aktive, produktive Offseason. Was ist dein erster Impuls dazu? Ist das einfach ein Homerun? Wie hast du das versucht zu bewerten? Wie hast du dich dem angenähert?
Ich bin völlig raus. Das war die Career-High-längste Pause, die ich, glaube ich, jemals hatte in unserer Podcast-Historie. Meine Fresse.
Anstrengend, verdammt ja, anstrengend.
Dementsprechend überfordert bin ich natürlich jetzt auch erstmal. Nein, also deswegen, das ist halt jetzt die große Frage. Man kann, glaube ich, diese Offseason isoliert absolut sensationell sehen, aber man darf auf der anderen Seite jetzt auch nicht vergessen, dass die Celtics schon auch wirklich halt Qualität abgegeben haben. Und wenn wir jetzt nur darauf gehen, Erfolgsaussichten für die kommende Saison, dann ist es vielleicht ein bisschen weniger positiv, aber das ist ja genau der Punkt, halt Thema wirklich, was für ein 3-4-Jahresplan fährt man. Und da muss ich auch sagen, gefällt mir im Nachhinein auch immer besser, dieser Move, den First Overall Pick wirklich zu traden, diesen Move da zu machen, weil erstmal bin ich mir eh nicht sicher, ob ich mich mit Markelle Fultz an Nummer 1 jetzt so unglaublich wohl gefühlt hätte. Und ich glaube, für die Boston Celtics macht es im Nachhinein natürlich dadurch, dass sie Kyrie Irving bekommen konnten, wesentlich mehr Sinn, auf ihn jetzt zu bauen und dann mit einem Tatum jemanden zu nehmen, der eventuell das Potenzial hat, der beste Spieler des Draft-Jahrgangs eh zu sein und einfach dann positionell ein bisschen besser passt. Weil was passiert, wenn du einfach einen Fultz draftest oder eventuell sogar einen Ball, die brauchen natürlich wesentlich länger, bis du irgendwie contenten kannst. Die Celtics schielen darauf, dass LeBron James sich eventuell verabschiedet in der nächsten Saison, vielleicht Richtung Westen, was ich persönlich nicht so sehe, aber trotzdem wollen sie sich jetzt, also es ist halt wie gesagt so ein Semi-Ding, sie wollen für die nächsten 2-3 Jahre da sein, aber auch noch ein kleines bisschen Upside schaffen. Und hätten sie es jetzt da anders gemacht und wären diesen anderen Weg gegangen, hätte es wesentlich länger gedauert. Von daher gefällt mir diese Richtung eigentlich erstmal sehr, sehr gut. Aber aktuell sehe ich da natürlich nochmal ein paar Lücken. Und gerade auch der Bradley-Deal. Ja, das ist halt, wie gesagt, das sind da zwei Perspektiven. Es tut sehr, sehr weh, genauso wie auch Jay Crowder. Bloß das sind halt Jungs, deswegen bei den Celtics haben wir auch immer davon gesprochen, jetzt auch während des letzten Jahres, ist halt eine Blase. Du kannst die Jungs nicht alle bezahlen und sie hätten es im Zweifel auch nicht gemacht, gerade bei einem Bradley. Und so auch der Move, dass du mit Marcus Morris für mich wieder so ein typischer, ähnlich wie sein Bruder, Superstarter, wenn es halt so der vierte, fünfte Mann ist, gefällt mir gut. Das haben sie schon echt sehr, sehr rund gemacht.
Ja, ich finde, das ist so ein bisschen der Move, der den Weg der Celtics für diese Offseason so am ehesten illustriert. So erster Impuls, alter Avery Bradley, einer der besten Verteidiger der Liga auf seiner Position. Offensiv mittlerweile auch wirklich ein absoluter Qualitätsjunge, Riesensprung nach vorne gemacht. Klassischer Two-Way-Guy, der einfach jedem Team wahnsinnig gut tut, der für mich eben, habe ich vorhin schon gesagt, wirklich so Teil der Celtics-DNA war. Beinharter, knüppelharter Verteidiger mit offensivem Talent, was sich nach und nach mehr und mehr ausprägt. Also im Prinzip Prototyp für ein Brad Stevens Team, habe ich versucht zu sagen. Also tut natürlich wahnsinnig weh, dass der weg ist. Andersrum ist das halt, wie du eben richtig gesagt hast, die andere Seite der Medaille, so ein ganz typischer Deal mit Augenmaß, den die Celtics dann halt getroffen haben. Es war klar, nächstes Jahr ist der weg, den kannst du nicht bezahlen. Also wenn du dir einen Gordon Hayward dazu holst und irgendwie deinen Core zusammenhalten willst, dann wirst du den schlicht und einfach nicht bezahlen können, weil der auf dem Markt deutlich mehr Geld bekommen wird, als du ihm zahlen kannst. Dann ist eben Danny Ainge auch jemand, der dann, ja, ich sag mal positiv formuliert, eine relativ unemotionale Ader hat und einfach sagt, so, dann holen wir da jetzt das Meiste raus, das Beste, was wir da noch machen können, verschiffen ihn und kriegen Qualitätsjungen dazu. Man hätte auch sagen können, wir behalten ihn das nächste Jahr nochmal und dann geht er halt im nächsten Jahr ohne Gegenwert. Danny Ainge fährt da eine andere Philosophie und der ist da einfach, ja, wie gesagt, im positiven Sinne emotionslos, ähnlich wie es mit Isaiah Thomas dann auch gewesen ist. Der hat halt für sich die Entscheidung getroffen, ich kann für unsere Zukunft mehr rausholen, wenn ich Isaiah Thomas jetzt trade. Und dann blende ich halt ein bisschen aus, was auch so auf emotionaler Ebene da passiert ist in den letzten Wochen und Monaten, wie sehr der sich irgendwie dieser kleine Junge in die Herzen der Franchise gespielt hat und seine privaten Geschichten hinten angestellt hat und so weiter und so fort. Dann ist Danny Ainge einfach Profi und sagt, ne, für unser Team, der bessere Weg ist da jetzt ein Trade, sei es von Bradley, von Thomas, und dann mache ich das einfach eiskalt und gucke nicht links und rechts und lasse mich davon nichts beeinflussen. Kann man irgendwie auf einer emotionalen Basis ein bisschen schade finden, macht aber auf einer professionellen Ebene natürlich absolut Sinn. Und die große Frage für mich ist, und das war eine der größeren Geschichten, die ich dann irgendwie versucht habe, für mich als Grundlage zu nehmen, wie ich die Offseason-Note gestalte. Für mich sind die Celtics relativ klar besser geworden als die Celtics im letzten Jahr. Das reicht für mich nicht, um den Osten zu gewinnen, um das beste Team im Osten zu sein, um in die Finals einzuziehen. Da kommen wir dann im Cleveland-Port nochmal drauf. Aber die sind für mich isoliert, in einem Vakuum erstmal besser geworden und haben die Weichen gestellt, auch in den nächsten Jahren einfach gut zu sein und sind immer noch, was die Assets angeht, so flexibel, dass sollte ein Anthony Davis, Boogie, wer auch immer auf den Markt kommen im Laufe der Saison, dann ist immer noch Boston irgendwie die erste Nummer, die du anrufst und sagst, kann ich hier irgendwie einen Marcus Smart, Jaylen Brown plus X bekommen, dann ist das halt immer noch genügend, was du hast, um noch einen zusätzlichen Move zu machen. Insofern haben sie da für mich einfach nicht absolut alles richtig gemacht, komme ich gleich beim Roster nochmal drauf, was ich mir noch gewünscht hätte, aber für mich schon sehr, sehr viel richtig gemacht und da eine, ja, eine sehr gute Offseason, kann ich auch schon mal spoilern, was die Note angeht, ist das für mich eine sehr gute Offseason. Kein 1+, kein A mit Sternchen, aber ich komme nicht drum rum zu sagen, das ist schon ein sehr guter Sommer gewesen.
Ja, sehe ich ähnlich und deswegen, ich konnte es auch nicht übers Herz bringen, hier eine glatte 1 stehen zu lassen, deswegen habe ich irgendwie halt aus Bauchgefühl ein Minus dran gemacht. Aber das ist schon sehr rund. Also ich glaube, was bei vielen mit irgendwie da mitspielt, ist halt diese Sache, dass manche Leute so ein bisschen enttäuscht sind. Das war jetzt wirklich der Sommer und man hat ja auch im letzten Jahr drüber geredet, Mann, wann nimmt endlich Danny Ainge seine Assets und wirft die da rein und kriegt dann halt was ordentliches zurück. Und manche Leute sind, glaube ich, einfach tatsächlich ein kleines bisschen enttäuscht. Also so komisch es sich anhört, obwohl man jetzt hier Kyrie Irving liest und einen Gordon Hayward. Aber es gibt halt auch noch viele Skeptiker, gerade auch was die beiden Personalien angeht. Wir werden gleich natürlich einzeln detailliert auf die Jungs eingehen. Aber Stand jetzt ist das dann halt so eine Big 2,5 mit Kyrie, mit Gordon Hayward und mit Al Horford. Und da geben viele jetzt natürlich auch zu Recht die Frage raus, wie weit kommst du mit diesen Jungs so? Später über Al Horford werden wir mit Sicherheit auch sprechen. Der ist natürlich im 5-Jahres-Plan nicht unbedingt mehr Teil der ganzen Sache. Aber das ist halt die große Geschichte. Aber ich denke auch, um darauf zurückzukommen, was du meintest, bei den Celtics und auch Thema Brad Stevens, wie gut er als Coach ist oder was er da bisher gezeigt hat. Die Celtics haben in den letzten Jahren eigentlich aus wirklich überschaubarem Material unglaublich viel gemacht. Und jetzt hat Brad Stevens wirklich gut Material, um zu coachen. Und deswegen freue ich mich natürlich in erster Linie wahnsinnig darauf. Es wird eine extrem spannende Saison. Nicht nur Ups, es werden auch mit Sicherheit ein paar Downs mit bei sein. Aber ich glaube schon, dass es eine positive Story sein wird.
Ja, das glaube ich auch. Davon kann man ausgehen. Sie haben halt wahnsinnig viel Talent jetzt. Also so reines Talentlevel ist sensationell. Die Ceiling ist mit Sicherheit deutlich höher, als sie das im letzten Jahr gewesen wäre. Auch so eine potenzielle Playoff-Ceiling. Was auch damit zusammenhängt, dass dann ein Kyrie Irving, gerade wenn es wirklich in den Playoffs hart auf hart kommt, wahrscheinlich in diesem Moment das größte Upgrade gegenüber Isaiah Thomas ist als in so einer Regular Season. Das ist dann wahrscheinlich irgendwie zumindest kurzfristig erstmal einigermaßen Wash. Aber Ceiling ist dann da halt ein bisschen höher. Bei mir Off-Season-Note ist tatsächlich auch eine 1-. Wie gesagt, für mich sind sie klar besser geworden als im Vorjahr. Es ist eine fast perfekte Offseason. Was mir tatsächlich ein bisschen gefehlt hat, ist ja die Frontcourt-Rotation, da irgendwie noch eine charmantere Lösung zu finden. Ich mag Aaron Baines, ein Jahr 4,3 Millionen, guter Verteidiger, sehr guter Rebounder, war ein großes Problem der Celtics im letzten Jahr. Im Real Plus Minus 10 bester Verteidiger unter allen Centern im letzten Jahr gewesen. Der kann dir schon irgendwo helfen, aber ich hätte mir gerade da nochmal so ein, ja, weiß ich nicht, ich komme immer wieder auf ihn zurück, weil er einfach perfekt passt, so ein Typ Andrew Bogut gewünscht. Jemand, der da wirklich noch ein bisschen Qualität reinbringt, weil wenn man so ins Depth Chart reinguckt, dann sind da auf den, ja, auf 4 und 5 schon ein paar Fragezeichen. Da hast du jetzt einen Marcus Morris, der da irgendwie vor allem auf der 4 rumlaufen wird und dann eben deinen Horford, wo man immer noch nicht genau weiß, ist er eigentlich eine 4, ist er eine 5, was will er eigentlich, wo sieht Stevens ihn? Und eine Aaron Baines. Und danach wird's halt schnell dünn. Dann fängst du auf einmal an, irgendwie echt Smallball-Lineups zu fahren, Tatum auf die 4, kannst du machen, alles cool. Aber da bin ich so ein bisschen, was das reine Roster angeht, da hätte ich mir noch einen charmanteren Move gewünscht. Deswegen dann irgendwie das Minus. Aber das war schon eine insgesamt sehr, sehr gute Offseason. Die Weichen sind gestellt. Und weil du so ein bisschen Enttäuschung ansprichst, kann ich irgendwo nachvollziehen. Andersrum, wen hättest du denn haben wollen? Wen hättest du denn bekommen wollen? Du hast wirklich einen Gordon Hayward, einen All-Star und auch vom reinen Talentlevel einen All-Star bekommen, ohne irgendwas abzugeben. Natürlich wäre es irgendwie geil gewesen, wenn dieser Masterplan geklappt hätte, erstmal Hayward zu sein, dann auch noch Paul George irgendwie zu sein und dann zu gucken, was machen wir mit unseren Assets und da bist du auf einmal per Brechstange saugut. Wäre natürlich irgendwie der Homerun gewesen. Aber wie gesagt, es sind immer noch Assets da zu sagen, wenn ein Anthony Davis auf den Markt kommt, sind wir immer noch vielleicht das Team, was mit am meisten anbieten kann. Also ich glaube, da muss man auch die eigenen Erwartungen dann mal so ein bisschen hinterfragen, ob das denn so realistisch gewesen wäre, dass er da einfach irgendwie 3 Knöpfe drückt, seine Assets flippt und auf einmal Top-Favorit ist. Ganz so leicht ist es dann halt doch nicht.
Ja, also ich bin, was jetzt, also mir gefällt der Frontcourt-Stand jetzt natürlich auch nicht, aber ich bin weniger kritisch jetzt, was diese Offseason angeht, weil es für mich da jetzt auch nicht eine viel bessere Lösung gab. Also erstmal kannst du da während der Saison noch ein bisschen nachbessern, also so ein klassischer Mid-Season-Deal, jemand, der gewaved wurde oder wo auch immer du den Jungen dann herbekommst, da kriegst du dann vielleicht noch ein kleines Upgrade und ich sehe den Baines-Move wirklich für die Kohle sehr, sehr gut. Also das ist jemand, der dir ein ganz klares Defizit attackieren kann von der Bank. Und ich weiß nicht, bei Brad Stevens ist halt auch die große Frage. Man sieht es ja jetzt auch schon, wie er strukturiert, obwohl Horford unzufrieden ist, wir werden gleich aufs Line-Up kommen. Ist Brad Stevens, glaube ich, jemand, der halt gerne so spielen möchte? Und Daniel Theis passt jetzt da auch natürlich in das Konstrukt rein. Einfach so ein bisschen agilerer Big, der auch den Court stretchen kann. Und Bogut, ja, ich will ihn da auch natürlich gerne sehen, aber die Roster-Spots sind halt echt heilig in Boston. Die haben so viele Jungs, gar nicht erwähnt haben wir jetzt ja auch so aus dem letzten Draft noch so einen Gershon Yabusele, der jetzt auch im Kader mit dabei sein wird. Da haben ja viele gesagt, Draymond 2.0 eventuell. Das sind alles Jungs, die du unterbringen musst. Und weswegen wir wahrscheinlich jetzt auch so einen Andrew Bogut, der dann einfach ein Risikofaktor ist, wenn er vielleicht dann einfach sich doch wieder verletzt, vielleicht nicht im Kader steht.
Kann ich natürlich auch irgendwo nachvollziehen. Wie gesagt, das Baines-Sign finde ich überragend. Ich hätte mir dazu eben noch irgendwie ein bisschen was gewünscht. Aber na klar, Roster-Spots sind heilig. Die Celtics haben 12 Jungs, glaube ich, im Roster, die unter 25 sind. Also da hast du halt wahnsinnig viele junge Talente. Denen willst du dann auch nicht irgendwie die Minuten wegnehmen. Und wenn dir irgendwie bewusst ist, dass das halt auch ein Stück weit Transitional Year ist, also ich sag mal so ein bisschen Transitional Plus im Sinne von uns ist klar, eigentlich ist das jetzt nicht das Jahr, wo wir wirklich all in die Finals müssen. Aber natürlich versuchen wir trotzdem parallel alles rauszupressen und wer weiß, wenn es richtig gut läuft, kann das ja trotzdem funktionieren. Wenn man mit dem Mindset an die Saison geht und dann auch in Kauf nimmt, dass ein Jason Tatum Minuten braucht und natürlich nicht sofort auf gehobenem NBA-Niveau performen wird, dann kann ich damit sehr, sehr gut leben. Und wenn das der Weg der Celtics ist, dann glaube ich, machen sie da sehr, sehr viel richtig. Interessant wird es natürlich schon mal im Starting Lineup. Ich habe jetzt, gestern war es glaube ich oder heute Morgen, gelesen, was das projected Starting Lineup für Opening Night ist. Und das sieht tatsächlich direkt Jason Tatum in der Starting 5. Kyrie auf der 1, keine Frage. Jaylen Brown daneben. Dann Gordon Hayward auf der 3, Jason Tatum auf der 4 und Al Horford auf der 5. Das ist zumindest gerade projected. So werden sie starten. Man hätte da auch ein bisschen was anderes machen können. Sie haben da viele Jungs, die man irgendwo reinwerfen kann, die ein bisschen ja Positionshybriden sind. Auch Brad Stevens hat ja vor ein paar Wochen nochmal gesagt, für ihn gibt's nicht mehr diese klassische Point Guard, Shooting Guard, Small Forward, sonst was, sondern es gibt mehr oder weniger Ballhändler, es gibt Wings und es gibt Big Man und alles andere dazwischen ist halt aufgeweicht und verschwimmt so ein bisschen und das sieht man dann auch, wenn man sich das Roster anguckt, dass du diverse Jungs, die ein, zwei, drei Positionen spielen können, die du hin und her schieben kannst, die nicht ganz so festgelegt sind. Also wir werden ein ziemlich flexibles und dynamisches Team sehen. Viel, ja, viel interessante Rotation, viel Hin- und Hergewürfel auf den verschiedenen Positionen. Starting Lineup macht aber auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr. Sieht aus wie tatsächlich jetzt ein Team, was Richtung Identität wirklich den Fokus eher Richtung Offense legen wird und nicht so sehr diese Lockdown-Defender-Mentalität, die die Celtics zumindest über Jahre hatten. Die sind nun mal auch in Person von Jay Crowder und Avery Bradley ein Stück weit weg. Jetzt ist das eher ein Team, zumindest Starting Lineup, was seine Kernkompetenzen am offensiven Ende hat. Bisschen spektakuläreren Basketball darf man erwarten, nehme ich mal an. Du freust dich auf die Starting Five? Fragezeichen. Ich bin ziemlich hyped, wenn ich mir das so angucke. Kann mir das auf jeden Fall League Pass-mäßig sehr, sehr gut vorstellen. Ist das der richtige Weg, direkt zu sagen, komm, Tatum, Brown, jetzt rollen wir euch aus, die jungen Leute, unsere Big Three mit zwei jungen Talenten und dann schauen wir mal?
Ja, also man muss ja dazu sagen, ich gehe fest davon aus, wäre Marcus Morris jetzt gesund geblieben, während auch der Preseason, während der Offseason, dann würden wir ihn, glaube ich, nach wie vor erstmal als Starter sehen und Tatum zunächst von der Bank. Von daher ist das, glaube ich, temporär, ist ja allgemein eine interessante Diskussion, wird das Starting-Lineup so bleiben? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir phasenweise sehen werden, dass ein Horford eventuell auf die 4 rückt und ein Baines mal reinrutscht, je nachdem auch nach Verletzungssituationen. Also ich glaube, da werden die Celtics sehr, sehr flexibel bleiben. Aber an sich freue ich mich drauf. Was ich sehr, sehr schön finde, bold finden, das hätten sich, glaube ich, nicht viele Trainer getraut, aber tatsächlich zu sagen, Jaylen Brown ist jetzt erstmal nominell unser Starter auf der 2, da passt er eigentlich nicht, also stand jetzt noch nicht so unbedingt hin, weil das natürlich schon, also sein großes Defizit wahrscheinlich noch so ein bisschen das Playmaking ist, auch so eigenes Handle, aber mir gefällt es halt gerade gut neben dem Kyrie Irving, also in diesem Sandwich Kyrie Irving um ihn herum, dann steht da auch noch ein Hayward, die beide natürlich viel handeln werden, da ist die Verantwortung dann nicht mehr so groß für einen Jaylen Brown und da kann er seine Fähigkeiten nutzen, die er jetzt schon hat. In der Preseason macht er da auch schon guten Eindruck. Ich werde auch gleich nochmal, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, werde ich gleich nochmal auf ihn eingehen. Also das gefällt mir erstmal gut. Auf Tatum bin ich gespannt. Wird sehr, sehr interessant, wirklich, wie er direkt halt, gerade halt die Rookies, die so diese Scorer-Mentalität haben, wie die sie wirklich direkt in der NBA unterbringen können. Ja, freue ich mich einfach drauf. Aber das sind halt zwei Baustellen. Es sind anderthalb Rookies, kann man ja fast sagen. Ich meine, auch ein Jaylen Brown hat ja so diese klassische Rookie-Saison bei einem guten Team gespielt, noch nicht annähernd so viel Erfahrung machen können, wie das vielleicht manche andere Rookies bei schlechten Teams gemacht haben. Und so ist das natürlich erstmal noch eine Wundertüte.
Ja, das mit Sicherheit. Also Wundertüte ist natürlich eine der ganz großen Überschriften eigentlich. Man kennt so ein bisschen das, was Brad Stevens laufen lässt. Es ist, ich würde es mal formulieren, ein relativ anspruchsvolles System. Also schon eins, wo es ganz klare Plays gibt, wo es ein intensives Playbook gibt, gerade seine Out-of-Timeout-Plays, wahnsinnig berühmt. Also ich glaube, es ist tendenziell nicht ganz so einfach, vom ersten Tag an da irgendwie das System voll zu verinnerlichen und das Beste rauszuholen. Erst recht nicht, wenn du vier neue Starter reinwirfst. Also du wirst komplett neue Rotationen bauen, du musst Teamchemie bauen, die Leute müssen sich aneinander gewöhnen, müssen miteinander warm werden, müssen die Plays kennenlernen, müssen die kleinen Feinheiten und Abstimmungen irgendwie verinnerlichen. Das ist für mich so das Kernargument, warum ich mir absolut sicher bin, dass das ein bisschen Zeit braucht. Das ist nicht Plug and Play. Ein Brad Stevens System ist nicht einfach nur irgendwie das, was du früher mal gelernt hast, Hin- und Abfahrt, sondern das wird Zeit brauchen, bis sie da das Beste rausholen. Es gibt relativ viele Jungs, die, insbesondere Kyrie Irving, wo ich sehr interessiert drauf schaue, wie genau die Rolle dann aussehen wird, wie viel er wirklich richtiger, echter Point Guard sein wird, wie viel er doch eher wieder weiter so ein Combo Guard, Scorer-Mentalität, wie viel wird Hayward vom Playmaking übernehmen, wie viel wird Al Horford übernehmen und so weiter und so fort. Da kommen wir natürlich später nochmal intensiver drauf. Aber da sind für mich ein paar Fragezeichen, die ich jetzt nicht zu kritisch sehen möchte, sondern einfach nur als, das gilt es mal abzuwarten, wann das wirklich in Perfektion funktioniert. Und ansonsten ist da einfach unfassbar viel Talent. Also das ist für mich so das größte Plus der Celtics. Sie sind unfassbar talentiert. Ob es ein Kyrie Irving ist, ein Hayward, natürlich auch irgendwie ein Jason Tatum, der dann am Anfang erstmal reingeworfen wird. Ich freue mich tierisch drauf. Wie gesagt, so Schwächen im reinen Roster, wenn wir das mal abhandeln wollen, sehe ich irgendwie in der Frontcourt-Rotation. Andersrum hast du von der Bank ein paar Jungs, die da natürlich irgendwie ihre gute Rolle spielen werden. Ein Marcus Smart, der auch noch eine interessante Personalie ist, weil Vertrag dann demnächst mal ausläuft. Ein Terry Rozier, ein Shane Larkin, den sie zurückgeholt haben. Also da gibt's schon ausreichend Personal von der Bank, was man nachwerfen kann und mit dem man rumspielen kann. Insgesamt ein schönes, junges, sautalentiertes Roster, was vermutlich eher eine offensiv geprägte Identität entwickeln wird über die Jahre. Ich freue mich drauf.
Ja, das ist halt die spannende Sache, wie sie sich da wirklich entwickeln können. Also die Offensive sollte natürlich in erster Linie variabler sein. Ich bin mal gespannt, wer dein Player to watch ist. Wir werden sicherlich noch über die potenzielle Chemie von einem Hayward und einem Irving reden. Aber das sollte eher ein Schritt nach vorne sein. Wird spannend, ob sie es Stand jetzt wirklich schon schaffen, sich da rein von den Stats her zu verbessern. Achter in der letzten Saison war natürlich auch schon eine Ansage. Wenn sie da besser werden könnten, wäre das natürlich schon mal eine gute Sache. Vor allen Dingen, wenn wir halt zu der anderen Sache gucken, zum Defensive Rating. Und da sehe ich auch von der Bank. Die Celtics waren in den letzten beiden Saisons wirklich traditionell ein Team, was von der Bank defensiv sehr, sehr gut war, und da sehe ich schon einen kleinen Schritt zurück, auch wenn wir jetzt einen Smart nach wie vor da haben, wobei der natürlich auch jederzeit immer mal so ein Starting-Lineup reinrutschen könnte, ein Baines, klar, und inwiefern ist er natürlich ein interessanter Mann, kann er wirklich jetzt ein Riesenfaktor sein, um die größte Schwachstelle halt, das Rebounding, also Thema Defensive Rebounding, da sind die Celtics einfach nach wie vor schwach, und da wird auch ein Marcus Morris nichts dran ändern, das ist halt für mich sehr spannend, also wie siehst du die Sache?
Ja, ich glaube, dass die Celtics auch im nächsten Jahr da ihre absolute Problemstelle haben werden. Das ist nun mal so, wenn du dir einen Al Horford leistest, der absolut seine Qualitäten hat, aber der jetzt nicht als Biest an den Brettern, so wie ein Arne Tegen bekannt ist.
Ja.
Ein Marcus Morris. Ein Morris ist natürlich jemand, der irgendwie mit Intensität verteidigt und so weiter, alles nett. Aber ist jetzt auch niemand, der irgendwie ein elitärer Rebounder wäre. Das ist Aaron Baines. Aber wenn du mich fragst, kannst du von dem erwarten, dass der von der Bank kommt und in seinen, 20 bis 25 Minuten da so einen heftigen, merkbaren und messbaren Impact im Sinne von, die Celtics sind auf einmal ein Team, was da weniger Probleme hat, dann glaube ich das nicht. So, das wirst du über viele Schultern versuchen müssen aufzufangen. Da fehlt mir dann auch so ein bisschen die Fantasie, wer da auf einmal von der kleineren Position oder vom Flügel irgendwie die ganzen Rebounds pflücken wird. Also die werden weiterhin ein Team sein, was da absolut ihre Probleme haben wird. Und ich sehe da auch rein personell wenig, was du daran ändern kannst.
Ach so, das war's schon, gut.
Das war's schon.
Ja, und das ist der große Punkt, warum ich sie aktuell einfach noch klar hinter den Cavs sehe. Auch potenziell, wenn wir es uns in der Postseason vorstellen, Brad Stevens wird halt einfach immer diesen inneren Konflikt haben werden, wie gehe ich die ganze Sache jetzt an? Versuche ich uns defensiv zu stärken, indem ich zum Beispiel in Baines eventuell sogar mehr Minuten gebe, öfter mal mit Horford zusammenspielen lasse, dann sind sie offensiv zu schwach, um mit den absoluten Top-Teams mitzuhalten. Mann. Also, und aber andersrum, sind sie offensiv natürlich sehr, sehr interessant, aber auch da sehe ich sie noch nicht gut genug, wirklich den Ansatz fahren zu können, den ich potenziell bei den Cavs ja auch immer sehe, einfach zu sagen, komm, wir outscoren zur Not einfach den Gegner und gucken, was passiert, oder wie das die Rockets natürlich auch prototypisch machen. Da sehe ich die Boston Celtics halt auch noch nicht ganz, und das ist dann halt immer die große Frage. Also es wird einfach immer, du wirst nicht so hundertprozentig eins von beidem sehen, glaube ich.
Ja, da bin ich dabei, und das ist tatsächlich auch eine der interessanteren Geschichten, wie Brad Stevens oder wann er es schafft, da das Beste aus beiden Welten rauszuholen, weil du natürlich Jungs hast, die offensiv wahnsinnig explosiv sind, insbesondere irgendwie ein Kyrie und da durchaus mehr Talent da ist als jetzt im Vorjahr. Andersrum ist es defensiv eben genau das andere Ende. Du bist defensiv eigentlich personell immer noch so unterwegs, dass du da gut sein solltest oder gut sein können solltest, so. Über Kyrie und Isaiah müssen wir jetzt nicht nochmal sprechen, aber du hast mit Jaylen Brown, mit einem Smart, mit einem Hayward, der ein guter Verteidiger ist, ein Horford, der auf seine Art ein guter Verteidiger ist, mit einem Aaron Baines, hast du schon genügend Material, dass du Top 10 an beiden Enden, kann ich mir gut vorstellen und würde ich vielleicht sogar ein kleines Löckchen machen, aber es sollte mich extrem wundern, und das ist das, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Ich würde ausschließen, dass sie Top 5 an einem der beiden Enden schaffen. Ich glaube, dass sie ein klar überdurchschnittliches Team an beiden Enden sein werden, ohne in einem der beiden Elemente wirklich spektakulär elitär gut zu sein. Und das ist dann für mich auch genau das, was du eben ansprichst. Die Ceiling zu den absoluten Top-Teams. Die Celtics sind ein Top-Team nächstes Jahr, sicherlich. Aber da ist dann schon eine erkennbare Grenze nach oben zu Teams, die da dann einfach, sei es das eine oder das andere Ende, wirklich elitär sind. Das kann ich mir bei den Celtics dieses Jahr noch nicht vorstellen.
Lass uns doch mal direkt kurz Gedankenexperiment machen. Wir schmeißen jetzt einfach mal die Boston Celtics in den Westen, nehmen dafür meinetwegen die Phoenix Suns raus, die sind jetzt irgendwie im Osten. Wo würdest du sie einordnen?
Boah, ich hasse solche Gedankenexperimente. Also, wo ich die einordne, klar außerhalb der Top 2, so. Da sehe ich dann tatsächlich schon eine Grenze. Ich würde sie mehr oder weniger auf Augenhöhe vielleicht mit den OKC und Rockets irgendwie im Kampf um Platz 3, 4, 5, aber jetzt nicht irgendwie signifikant besser. Also ich würde jetzt absolut keinen Lock dahinter machen, dass die Celtics da irgendwie besser wären als meinetwegen die OKC, und würde mich nicht überraschen, wenn Boston dann im Westen halt Fünfter wird und irgendwie in einer ähnlichen Range Wins sammelt wie die Timberwolves. Wäre jetzt für mich nicht irgendwie spektakulär.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also klar, sie hätten schon Platz 3 theoretisch im Tank, 2, 1 sehe ich auch nicht, aber würde mich dann theoretisch auch nicht wundern, wenn sie dann irgendwie potenziell vielleicht auf 6 abrutschen oder so. Ja, spannend.
Absolut, dann beantworte mir doch bitte meine Frage, nachdem ich dir eben deine beantwortet habe. Ich habe das vorhin so ein bisschen illustriert, dass ein Brad Stevens-System tatsächlich eines der komplexeren ist und dass sowas einfach Zeit braucht, bis da alle Mechanismen so sitzen und so greifen, wenn du 4 Starter austauscht. Siehst du das auch als einfach großes Thema, dass ein Stevens eben ein bisschen andere Systeme laufen lässt als vielleicht ein, ich sag jetzt mal, weniger komplexes System, wie es bei den Cavs gespielt wird, wo halt irgendwie LeBron den Ball kriegt, ist jetzt nicht das ultra 500-seitige Playbook gibt, wo irgendwie jeder halbe Schritt vorskizziert ist. Also ist das was ich mir einbilde, oder ist das schon was, wo man einfach damit rechnen muss, dass sowas Zeit braucht?
Nee, das würde ich schon so sagen im Vergleich zu anderen Coaches, aber das Ding ist ja, dass Brad Stevens jetzt nicht so eingefahren ist und nicht jetzt schon in den letzten 2 Jahren sein komplett fertiges irgendwie Playbook präsentiert hat und so muss ein Team von mir spielen. Also Brad Stevens ist ja schon einer, der wirklich eigentlich sehr, sehr viel aus seinem Material rausholt, und ich glaube, dass er das jetzt auch seinem Material entsprechend wieder anpassen wird. Also ich glaube nicht, dass wir rein offensiv und defensiv ein exakt ähnliches Boston Celtics Team sehen werden. Auch ja der direkte Kyrie Irving, Isaiah Thomas Vergleich ist ja jetzt nicht so, dass Kyrie Irving 1:1 die Rolle von Isaiah Thomas ausfüllen soll. Im Gegenteil. Also Brad Stevens hat ja auch gesagt, wir wollen ganz klar wirklich die Qualitäten von einem Kyrie nutzen, und wenn das zur Not einfach Isolation Ball ist, dann werden wir das auch weitermachen, wenn er das einfach kann. Also deswegen glaube ich, ist es so ein Mittelweg und könnte in einem Best-Case-Szenario, worauf wir später ja auch drauf kommen, dazu führen, dass die Celtics eventuell doch schon ein bisschen fixer irgendwie auf einem guten Niveau sein werden, als wir jetzt eventuell gerade hier unsere Bedenken haben.
Ja, macht Sinn soweit. Also ich glaube, da ist Brad Stevens dann schon auch eher so ein bisschen der, ja, wie soll ich sagen, der Rick Carlisle-Typ, der halt sagt, ich habe jetzt nicht mein starres System und das stülpe ich da irgendwie rüber und jeder muss darin irgendwie funktionieren. Sondern wenn ich einen Spieler habe, der wie ein Kyrie Irving, was weiß ich, ein elitärer Isolation-Scorer ist, dann wäre ich dumm, wenn ich ihm mein System aufsetze und ihn da reinzwinge, sondern dann muss ich das auch nutzen. Natürlich alles irgendwie in Maßen, und der hat natürlich eine Spielidee, eine Spielphilosophie, an die sich auch ein Kyrie Irving irgendwie adaptieren und anpassen muss, ohne zu viel von seinem Skill wegzunehmen. Also ich bin einfach wahnsinnig gespannt, deswegen ist er auch mein Player to Watch, da kommen wir dann gleich drauf. Welche Rolle ist immer so ein zu oft frequentiertes Wort irgendwie, aber ja, welchen Ansatz Kyrie Irving, Gordon Hayward, dieses Tandem da irgendwie, was das Playmaking, was die Aufgaben gerade am offensiven Ende angeht, bin ich extrem gespannt, weil ich mir da viele, viele verschiedene Varianten vorstellen kann. Kann mir vorstellen, welche Variante am besten funktionieren kann. Kann mir auch vorstellen, welche weniger gut funktionieren kann. Eine These, die ich vorhin nochmal gelesen habe in der Vorbereitung, war tatsächlich, und das will ich von dir wissen, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, das war die These sinngemäß, paraphrasiert, wenn die Celtics das Beste aus ihren Möglichkeiten machen wollen und den größtmöglichen Erfolg haben wollen, dann muss Gordon Hayward der beste Spieler sein. Siehst du das ähnlich?
Nicht unbedingt. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil ich auch schon glaube, dass Kyrie Irving einfach ein unfassbar wichtiger Teil der Offense sein wird. Und wenn du jetzt sagst, er darf nicht ganz so aggressiv sein, wie er sich das vielleicht selber vorstellt, nimmst du, glaube ich, einfach was von seiner Qualität weg und dann macht es nicht hundertprozentig Sinn. Das ist aber auch der Punkt, warum ich das Pairing aktuell, also ich bin einfach extrem gespannt, weil ich sehe es ja genauso. Ich glaube, ich habe mal das Statement rausgehauen, dass ich gerne sehen wollen würde, dass Gordon Hayward so einen 70-prozentigen LeBron James spielt. Also wirklich auch viel als Playmaker agiert und dann wird's halt spannend. Also wie gesagt, Kyrie Irving ist es auch gewohnt, off the ball zu spielen. Er ist auch wirklich ein guter Spot-Up-Shooter. Er ist auch ein guter Shooter off Screens. Also das sind alles Sachen, die er schon theoretisch kann. Von daher glaube ich, hoffentlich, dass wir wirklich einen super Mittelweg sehen können, aber es birgt schon ein, zwei Gefahren. Also ich würde inzwischen absolut ein ganz, ganz festes Lock dahinter machen, dass Kyrie Irving sogar deutlich der beste oder zumindest rein punktemäßig erfolgreichste Scorer der Celtics sein wird. Und ich hoffe einfach mal, dass Gordon Hayward nicht zu sehr abrutscht da in der Rangfolge.
Oha, da bin ich gespannt. Also ich werde tatsächlich, mein Player to Watch ist Kyrie, meine Bull Prediction dreht sich rund um Gordon Hayward. Also das ist, glaube ich, auch nicht weiter überraschend, dass das irgendwie die absolut dominanten und interessantesten Personalien da sind. Wenn ich mit Kyrie anfange, müssen wir jetzt nicht wieder in epischer Breite über sein Skillset, über seine Flaws, über das, was er wahnsinnig gut kann, das, was er weniger gut kann, irgendwie diskutieren. Haben wir, glaube ich, ausreichend gemacht und wurde an jeder Stelle im Prinzip schon gemacht. Warum er mein Player to Watch ist, habe ich im Prinzip eben schon gesagt, weil ich es wahnsinnig interessant finde, zu beobachten, wie er damit umgeht, dass er jetzt im Prinzip auf dem Papier erstmal genau das hat, was er wollte. So, er wollte raus aus Cleveland, wollte weg von den Cavs, weg von LeBron und so ein bisschen aus dem Schatten raus, wenn man so will, und großes, quote-unquote, sein eigenes Team. Er wollte nicht mehr so Second Fiddle sein, sondern, ja, vielleicht erste Geige spielen, wie auch immer. Er ist jetzt in der Situation, wo er das nominell wahrscheinlich kann, wo er aber andersrum auch in der Pflicht ist, zu beweisen, dass er eben mehr sein kann als ein, wie gesagt, elitärer Scorer, aber eben auch noch nicht der elitäre Playmaker, der absolute Superstar eines sehr, sehr guten Teams. Das war er bisher nie, was auch daran lag, dass er nie die richtigen Leute um sich hatte, nicht in der Situation war, dass man ihm gesagt hat, das ist dein Team, wir bauen das bestmöglich für dich als Konstrukt zusammen, dass es funktionieren kann. Nichtsdestotrotz steht da eben bei den Cavs in den letzten 3 Jahren ohne LeBron ein 4-23-Rekord. Da steht auch kein 10-15, sondern ein 4-23, also horrific, absolut katastrophal. Das würde ich nicht an Kyrie Irving festmachen wollen. Nichtsdestotrotz ist dieser Schritt hin zu einem wie auch immer guten Playmaker, und das ist für mich eben die große Frage, wie wird diese Symbiose mit Hayward funktionieren? Werden wir so quasi zwei Playmaker sehen, einen primären, einen sekundären mit Mel Horford aus dem Frontcourt auch noch so einen tertiären, oder sehen wir jetzt sozusagen eher den Ansatz John Wall, ohne das jetzt irgendwie vergleichen zu wollen, aber wird er der absolute de facto Point Guard, also wird Kyrie Irving ein echter Point Guard, ist eigentlich meine Frage, die mich für die Saison am meisten interessiert, weil er das bisher nicht wirklich ist. Ich glaube nicht, dass es seinem Skillset so wahnsinnig entspricht, ich sehe nicht die perfekte Play-Vision, irgendwie die Fähigkeit, seine Mitspieler um sich rum signifikant besser zu machen und irgendwie Court-Vision, Entscheidungsfindung und so weiter und so fort, sehe ich bei ihm nicht als Prototyp eines wirklich John Wall-ähnlichen Point Guards, sondern eben eher als dieser absolut elitäre Scorer, der natürlich Playmaking übernimmt, der sicher seine Assist-Numbers irgendwie nach vorne entwickeln wird und da mehr rausholen wird. Aber das ist für mich so wahnsinnig spannend. Wird er ein echter Point Guard versuchen zu sein? Oder machen sie da so ein Kyrie Irving ist quasi Point Guard, gibt aber super viel an Hayward ab, weil der da auch einfach seine Qualitäten hat. Also das ist für mich so die absolut interessante Storyline bei den Celtics und bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Hab da meine Theorien zu, was am besten ist, aber das ist erstmal was ich recht unemotional beobachten werde. Einfach mal zu schauen, wie sehr Point Guard wird Kyrie Irving sein.
Ja, das ist natürlich das ganz Entscheidende, aber ich habe ja meine klare Vorstellung auch eben schon genannt. Also wie gesagt, Gordon Hayward spielt einen 70-prozentigen LeBron James und die 30%, die Gordon Hayward halt nicht LeBron James ist, die gehen dann zu Kyrie Irving und die Prozente kann er dann wirklich mehr machen, als er das bei den Cavs durfte. Dann ist das okay. Es gibt bei Kyrie Irving ganz klare Limitationen, von daher glaube ich jetzt auch nicht daran, dass er irgendwann nochmal ein klassischer Point Guard ist. Das sind einfach schlichtweg Pässe, die er teilweise einfach nicht kann, die er nicht im Tank hat. Diese klassischen Cross-Court-Passes, Mitchells zu einem Three-Point-Shooter, den LeBron James so gut kann, den John Wall so gut kann, auch ein James Harden, die hat Kyrie Irving einfach nicht in seinem Arsenal und ich sehe jetzt nicht kommen, dass er die jetzt irgendwie relativ häufig auf einmal neu macht. Also von daher, ich möchte aber trotzdem weiterhin einen aggressiven Kyrie sehen, der auch wirklich voll auf dem Gas bleibt, bloß da gibt es halt diesen ganz klaren Unterschied. Das bedeutet dann nicht, dass ein Gordon Hayward in der Ecke stehen muss. Was ich halt sehen will, und ich hoffe, dass das auch ein Kyrie versteht, dass sie einfach füreinander kreieren, wirklich, dass einer von beiden einfach so einen kleinen Breakdown in der Defense provoziert und dann kickt zum nächsten, zum Coaster, der dann einfach eine leichtere Situation hat, um seine Buckets zu holen. Also das ist ja genau der Punkt, wenn du dir das vorstellst, dass sie wirklich diese perfekte Synergie haben und einfach sich gegenseitig immer optimale Situationen gestalten, um da einfach angreifen zu können, dann sehe ich das natürlich wahnsinnig geil bei den beiden.
Ja, ich natürlich auch. Das ist auch meine absolute Hoffnung. Also ich glaube, auf dem Papier, vom reinen Skillset, ist das ein ziemlich natürlicher, überragender Fit, weil eben Kyrie Irving genau nicht der Typ ist, der wahnsinnig balldominante Kerl, der irgendwie 12,5 Assists raushaut, seine Mitspieler besser macht, irgendwie Pässe sieht, die sonst keiner sieht. Aber Hayward eben ein Typ, Forward oder Wing, wie auch immer ist, der einfach wahnsinnig gut kreieren kann, wo sie beide für sich selber Situationen schaffen können und für den jeweils anderen und sich einfach tatsächlich, wie du eben gesagt hast, selbst das Leben leichter machen können. Ich hoffe, dass das genau der Ansatz ist, den Brad Stevens Kyrie Irving eintrichtert. Und das ist noch so ein bisschen mein Fragezeichen, ob er wirklich bereit ist, auch zu sagen, okay, das ist irgendwie, ich bin kein John Wall, ich muss auch keiner sein, ich werde auch keiner sein, was das reine Skillset angeht, jetzt nicht, was irgendwie Qualität insgesamt angeht. Das ist auch okay. Also ich muss jetzt hier nicht nur, weil ich raus aus Cleveland, weg von LeBron, muss ich jetzt nicht hier der Obermufti sein, der alles macht, sondern wir holen zusammen, gemeinsam miteinander das Beste aus uns beiden raus. Dann ist das, glaube ich, was super funktioniert, dass Kyrie Irving Topscorer der Celtics sein wird. Da mache ich überhaupt gar kein Fragezeichen ran. Ich glaube, dass das auch relativ deutlich so sein wird. Glaube nicht, dass Kyrie Irving wahnsinnig weit weg von 30 Punkten pro Spiel sein wird. Das ist zumindest das, was dieses System ihm bieten kann. Wenn er es anerkennt, dass er trotzdem nicht so ein Floor General Point Guard Superball-Dominant, der jetzt auf einmal alles machen soll, ist, dann glaube ich, ist das was, wo beide Seiten extrem profitieren können.
Ja, und es gibt ja einfach so große Unterschiede. Also man darf ja nur nicht auf die Stats gehen und sagen, klassischer Point Guard, der muss halt irgendwie mindestens seine 8,5 Assists haben. Guter Vergleich ist ja auch ein Stephen Curry, der jetzt auch nicht viel mehr Assists auflegt, aber der trotzdem ein ganz anderes Gefühl oder ganz andere Ausstrahlung einfach so hat am Ball und einfach wirklich die Gefahr einfach immer mitbringt, ich finde einfach jetzt den offenen Mann, egal wo er steht. Und das hat halt im großen Gegensatz ein Kyrie Irving einfach nicht.
Absolut, ja. Ich würde das auch niemals an reinen Zahlen festmachen, aber das ist eben genau das, die Fähigkeit, Mitspieler in Spots zu finden, die für sie gut sind und Plays zu lesen und Rotationen zu lesen und daraus irgendwie das Beste rauszuholen, die hat Kyrie nicht. Ist nicht schlimm, muss er auch nicht. Der soll das machen, was er kann und das ist elitär scoren und natürlich ist er auch ein solider Playmaker irgendwie, aber halt nicht der Typ, der genau den Impact auf eine Defense ausüben kann, ist aber auch völlig okay, also... Deshalb mein Player to Watch. Ich bin gespannt, wie du dir rausgesucht hast, ob du dir Hayward genommen hast, ob du dir vielleicht Al Horford rausgesneakt hast oder für wen hast du dich dann da entschieden?
Nee, Al Horford geht hier traurigerweise richtig unter. Also auch nochmal kurz ein letzter Kommentar zu Kyrie Irving, was ich halt auch sehr spannend finde und da bin ich gespannt, was Brad Stevens von ihm erwartet, weil da wird es ja auch natürlich bewusst eine Ansage geben, wenn er wirklich so aggressiv ist, wie du es jetzt auch eben schon vermutest, mit irgendwie nahe an 30 Punkten, was ich persönlich auch sehe, ist definitiv einer der Top-Favoriten auf den Topscorer der Liga. Wie werden wir ihn dann defensiv sehen? Weil eigentlich ist ja auch da, dieses Change of Scenery ist jetzt eigentlich eine geile Möglichkeit für Kyrie Irving zu sagen, komm, ich zeig den ganzen Idioten auf Twitter und auf sonst wo wirklich mal, dass ich verteidigen kann, wenn ich Bock habe. Weil in Ansätzen haben wir das ja in den Playoffs immer mal wieder gesehen. Also auch da bin ich gespannt, weil Kyrie Irving, er hat die Tools theoretisch, er bringt physisch eigentlich sehr, sehr viel mit als ein guter Point Guard Verteidiger und der Rest ist dann einfach Effort. Also nochmal, bevor ich jetzt auf meinen Player to Watch komme, dein Kommentar. Hast du da Hoffnung oder werden wir einfach same old sehen?
Ich glaube, dass wir nicht komplett same old sehen, aber ich habe da auch sehr begrenzte Hoffnung. So, dass Kyrie Irving das Skillset hat, ein ordentlicher bis vielleicht sogar guter Verteidiger zu sein und dass er das über Phasen, aber über auch ehrlicherweise verdammt kurze Phasen immer mal gemacht hat, hat mal tatsächlich Stephen Curry sehr gut verteidigt in den Playoffs. Der kann das schon irgendwie, aber es geht für mich bei ihm darüber hinaus, das als Effort-Frage zu sehen. Das ist für mich nicht nur eine Effort-Frage, das ist bei ihm vielmehr auch eine, ich will jetzt nicht sagen Intellekt-Frage, aber eine Frage von Aufmerksamkeitsfähigkeit, von richtiger Entscheidungsfindung, von natürlich ein, also viel, viel von Point Guard Defense insbesondere ist auch irgendwie die Bereitschaft, sich um Screens rumzupressen und da wirklich immer mit letzter Intensität irgendwie am Ball zu sein. Aber viel ist eben auch Aufmerksamkeit, den richtigen Schritt im richtigen Moment zu machen und so weiter und so fort. Da sehe ich bei ihm nicht das Potenzial, das über eine lange Spanne wirklich auf einem guten Niveau hinzukriegen. Ich glaube, dass Kyrie Irving ein durchschnittlicher Verteidiger sein kann. Ich glaube nicht mehr. Und ich glaube, auch mit maximalem Effort kann der nicht mehr als ein durchschnittlicher Verteidiger sein, auch wenn das körperliche Skillset, die körperlichen, rein körperlichen Tools da vielleicht da wären. Aber wenn ich das über Jahre nicht in meine wirklichen Habits irgendwie aufgenommen habe und für mich als Automatismen irgendwie verinnerlicht habe, dann fehlt mir der Glaube daran, dass über eine gesamte Bandbreite gesehen, aus einem Scheißverteidiger auf einmal ein überdurchschnittlicher wird. Nur weil der Effort da ist und Change of Scenery da ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er viel besser sein kann, als er bisher war und als er gesehen wird. Aber für mich immer noch mit einer ganz klaren Ceiling irgendwie Durchschnitt. Wenn er das schafft, durchschnittlich am defensiven Ende zu sein. Am offensiven Ende wird der Kerl immer spektakulär und elitär sein. Dann ist den Celtics ja schon mehr als genug geholfen. Die wollen ja nicht von dem, dass er ein Lockdown-Defender wird. Aber mehr Effort ist das eine. Mehr Aufmerksamkeit, mehr Habits, mehr Selbstverständnis am defensiven Ende ist das andere. Und da mache ich einfach große Zweifel daran, dass wir das bei Kyrie Irving nochmal auf einem ordentlichen bis guten Niveau sehen.
Sehr spannend. Also für mich hängen ja schon irgendwie auch Aufmerksamkeit hängt schon auch mit Effort zusammen oder Commitment. Aber klar, manche Leute haben da einfach naturgemäß ein paar mehr Kapazitäten, als das vielleicht ein Kyrie Irving hat. Also bin ich gespannt. Aber insgesamt, das muss man ja auch sagen, deswegen ist er auch bei der richtigen Adresse gelandet. Was halt immer positiv sein wird, die Meckerei wird da verhältnismäßig gering sein. Weil da ja. Und die Boston-Fans sind hart. Da hat man es auch wirklich nicht leicht als Spieler. Werden dann trotzdem im Zweifel sagen, ja, okay, wir kennen es ja im Prinzip nicht anders. Also es wäre eine andere Geschichte, wenn er jetzt auf einmal in die Fußstapfen treten müsste eines Elite-Verteidigers. Also das sollte erstmal positiv sein. Ich komme zu meinem Player to Watch, über den ich eben schon mal fast ein bisschen zu sehr geredet habe. Das ist tatsächlich Jaylen Brown, weil der für mich erstmal für jetzt, für diese Saison ein sehr, sehr wichtiger Teil ist, aber auch Thema Zukunft. Und da ist natürlich auch abhängig von der Leistung dieser Saison. Also ich sehe ihn erstmal auf der 2, das ist die große Sache. Also ich habe es eben schon gesagt, Jaylen Brown ist halt der klassische Weg gewesen eines Rookies, der halt zu einem Top-Team geht. Hätte der jetzt irgendwo bei den Sixers gespielt oder meinetwegen bei den Suns oder sonst wo, wäre das jemand gewesen, der wahrscheinlich auch einen soliden, sehr guten Case gemacht hätte für Rookie of the Year. Also das sehe ich persönlich schon so. Aber so, wie gesagt, die Rolle war kleiner. 17 Minuten, 7 Punkte, 3 Rebounds, 1 Assist. Quoten so ganz solide, 45% aus dem Feld. Das war schon was, über das man sich freuen konnte. Gerade, dass er seine Athletik wirklich ummünzen konnte in so recht gute Percentage am Rim. Der Dreier noch nicht so ganz da, aber auch nicht so katastrophal, dass es einem Hoffnung macht. 34%. Und jetzt die große Frage, wie werden wir ihn halt sehen in der neuen Saison? Also, was er, glaube ich, nicht sein darf für diese Boston Celtics, für diese Identität, ist halt so ein Typ Andre Roberson, der jetzt irgendwie rein als Athlet, als Verteidiger, der irgendwie auf dem Platz steht. Wichtig wird natürlich sein, inwiefern wird sich sein Shot entwickeln. Da sieht es in der Preseason aktuell nicht so gut aus. 2 aus 11 ist er davon draußen, aber die Sample Size ist dann natürlich so klein, dass man sich eigentlich keine Sorgen machen sollte. Was mir Hoffnung macht, waren tatsächlich nur 4 Spiele in der letzten Saison, in denen er über 30 Minuten spielen durfte, aber in den Spielen sah er eigentlich wirklich, wirklich sehr gut aus. Durchschnittlich standen da 16 Punkte, 7 Rebounds, 2 Assists zu Buche, Quoten solide und vor allen Dingen, was mir da sehr gut gefallen hat, sehr, sehr aggressiv. Also ist häufig an die Linie gekommen und das sind Geschichten, die ihn wirklich extrem wertvoll machen könnten. Und für mich hängt an seiner Personalie halt auch so ein bisschen so eine Zukunftsentscheidung, weil bei den Celtics, wir wissen, wie Danny Ainge drauf ist, im Prinzip ist jeder tradebar und auch ein Jaylen Brown wird da immer wieder theoretisch in irgendeinem Paket genannt werden. Aber sollte er jetzt so gut sein, dass Danny Ainge sagt, okay, das ist wirklich unser Mann hier auf der 2 neben einem Kyrie und neben einem Hayward und ich finde den Fit ja auch, wie ich es eben schon gesagt habe, an sich in der Theorie und perspektivisch sehr, sehr gut, dann kann ich mir vorstellen, dass sie wirklich sich da committen, eventuell einen Marcus Smart mit einem Paket zu nehmen, Rozier oder da halt in Verbindung mit Draftpicks wirklich zu sagen, wir gehen all in und wir werden ja gleich nochmal drüber sprechen müssen. Pakete halt genau für diese Baustelle, die halt da ist. Big-Man-Position. Die Celtics sind in der Lage, ich nenne mal 3 Kandidaten, Whiteside, Anthony Davis, DeMarcus Cousins, das sind alles Jungs, das ist nicht ausgeschlossen, dass die eventuell schon während der Saison sich den Celtics anschließen werden. Und da wird es halt interessant, deswegen mein Player to Watch, ist wirklich ein Jaylen Brown dann noch Teil der Boston Celtics oder ist er halt in diesem Paket mit drin?
Finde ich geil und muss vorwegschieben, ich liebe Jaylen Brown mit fast allem, was der aufs Parkett bringt.
Beide, Alter.
Sensationeller Typ. Ja, absolut geiler Typ. Finde den Fit theoretisch auch geil, beziehungsweise gut und passend. Gefällt mir, dass er ihn wirklich auch einplant, da seine seinen Großteil der Minuten mit den Startern zu spielen. Das ist, glaube ich, das, was in seiner jetzigen Situation genau das Richtige ist. Am defensiven Ende ist das jetzt schon ziemlich geil. Was ich bei ihm einfach schön finde, ist tatsächlich das, was du eben auch als Aggressivität irgendwie beschrieben hast. Der ist halt nicht timid, so. Der hat nicht Angst vor der großen Bühne, sondern der nimmt den Shot, der geht an die Linie, der zieht zum Korb, der ist auch bereit, da irgendwie Verantwortung zu übernehmen, auch wenn es nicht immer klappt, um Gottes Willen. Das ist in dem Alter aber egal, das ist mir lieber. Ich habe da jemanden, der wirklich trotzdem weiter probiert und selbstbewusst auf dem Platz steht und da versucht, seinen Impact zu leisten, als jemand, der sich dann da irgendwie versteckt. Und auch da nochmal der Quervergleich, so Andre Roberson hat dann komplett jegliche Form eines Wurfes oder eines Versuches, diesen Korb Richtung Ball zu bringen. Geil, den Korb Richtung Ball zu bringen. Andersrum vielleicht. Andersrum ist auf jeden Fall einfacher, den Ball Richtung Korb zu bringen. Komplett verweigert. Das tut deinem Team dann einfach weh. Also es tun deinem Team tun Dinge weh, die du machst, aber deinem Team können auch Dinge weh tun, die du nicht machst. Und das ist
bei Jaylen Brown. Das hat sich schon angenehm angehört, ne? Tut mir
leid. Ja, ist so, ne? Aber es hatte tatsächlich Hand und Fuß und hat es immer noch. Also auch ein verweigerter Wurf, also eine sozusagen im Boxscore nicht sichtbare Aktion, ist etwas, was deinem Team schaden kann. Und das sehe ich bei Jaylen Brown nicht die Gefahr, sondern der geht da wirklich vorne weg und macht und tut. Natürlich, und um das auch nochmal hinten anzuschließen, weil du das eben skizziert hast, in einem potenziellen Paket für wen auch immer, du wirst es kaum hinkriegen, dass er nicht dabei ist. Also ich glaube, das ist dann einfach ja eine Frage von, wie viele Assets sind noch da? Sie haben noch relativ viel. Das Wertvollste, so rein sportlich stand jetzt, wahrscheinlich irgendwie so Marcus Smart von denjenigen, die man bewegen könnte. Aber ich fürchte, wenn du wirklich an Kaliber, ja, Anthony Davis, Hassan Whiteside und Co. ran möchtest, dann wirst du nicht drumherum kommen, da auch einen Jaylen Brown mit reinzuwerfen. Das wird Danny Ainge dann auch tun und das ist dann auch trotzdem richtig. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der in seiner Rolle mit den Startern, mit den offensiven Talenten das schon ausfüllen kann. Der ist jemand, der kann den Ball weiter swingen, wenn dann da irgendwie, ja, das seine Aufgabe ist. Der nimmt den offenen Wurf. Wäre schön, wenn er ihn noch etwas besser treffen würde als im letzten Jahr. Aber da mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass der da mit seiner Athletik, mit ein bisschen mehr Platz in den Penetrations- und Passlinien, die Kyrie Irving normalerweise kreieren sollte, dass der dann da schon einen Schritt nach vorne machen kann.
Ja, also ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt auf ihn. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das schon so ein kleines Breakout-Year schon wird. Also natürlich ist das dann noch nicht der fertige Jaylen Brown, aber ich freue mich sehr auf ihn und sehe seine Zukunft rosig. Und das ist ja auch der Punkt, um nochmal auf diese ganzen potenziellen Trades anzukommen. Auch wenn jetzt die Boston Celtics so ein bisschen den Großteil ihrer Chips jetzt irgendwie in die Mitte des Tisches geworfen haben, ist es ja nicht so, dass die jetzt in der Zukunft nicht trotzdem noch gut aufgestellt sind. Also die haben weiter ihre Assets, die kriegen noch einen Pick, einen First-Round-Pick von den Clippers, den Lakers-Pick kriegen sie eventuell im nächstjährigen Draft schon oder halt danach 2019. Ein Memphis-Pick ist auch noch mit dabei, Sacramento da und so weiter. Also die Celtics sind ja nach wie vor wirklich so flexibel, dass es halt wirklich realistisch ist. Auch potenziell, selbst so viele sagen, komplett unrealistisch. Ich würde es nicht ausschließen, dieses Anthony Davis-Ding. Und sollte sowas zumindest in der Art irgendwie passieren, und da kann ich mir auch alle der drei genannten wirklich gut vorstellen, wenn du mir das jetzt wirklich dann auch noch sagst, da, spätestens dann sind die Celtics ein Contender. Und da sind wir jetzt wirklich, das ist halt der rote Faden auch dieser Offseason-Richtung, dich halt so zu positionieren, dass du sowas machen kannst und trotzdem konkurrenzfähig bist. Und das, dafür gibt es auch eigentlich kaum einen Präzedenzfall, dass die Celtics jetzt echt so in der Lage waren, nicht nur durch die Offseason, sondern auch durch Trades, sich potenziell wirklich so aufzustellen, dass du ein richtiges Top-Team bist, ohne zu viel Qualität zu verlieren. Also da muss man einfach nur sagen, großen Hut ab an Danny Ainge, der einfach in den letzten, ja, nicht nur zwei Jahren, sondern auch Jahren davor einfach wahnsinnig gut gearbeitet hat.
Ja, absolut. Das ist ja genau das, was ich vorhin schon mit reingeworfen habe, dass sie natürlich viele Assets abgegeben haben, insbesondere in dem Kyrie Irving-Paket, aber nach wie vor eins der Teams sind, was am meisten Assets hat, die man bewegen kann, die man flippen kann, theoretisch tatsächlich für einen Typ Anthony Davis. Und ich glaube, wer nicht der absolute Boston-Hater ist und sich in diesem Konstrukt rund um Kyrie Irving, Gordon Hayward und wer auch immer da noch da ist, noch einen Anthony Davis vorstellt mit einem der besten Coaches der Liga, ja, Alter, also das kann man nicht mögen, wenn man mal ehrlich ist. Das ist schon eine Vorstellung, die geil ist, mal ganz abgesehen davon, dass ich Anthony Davis nicht weiter bei den Pelicans rumschimmeln sehen möchte. Aber das ist irgendwie eine andere Baustelle. So ist es halt. Meine Bold Prediction. Wir haben nicht genügend über ihn gesprochen. Immer nur so am Rande. Und natürlich kann es sich nur um Gordon Hayward drehen. Ich weiß nicht, was deine ist, ob du ihn da auch nochmal reingeworfen hast. Müssen wir jetzt nicht nochmal alles abfeiern, was dieser Typ kann und wie gut der auch insbesondere im letzten Jahr war. Endlich All-Star geworden. 22 Punkte mit ungefähr 47, 40 und 84er Quoten, also nicht endlos weit weg von 50, 40, 90 effizient gewesen. Fun Fact tatsächlich, was Touches per Game angeht, Platz 51 in der Liga. Das ist relativ wenig für jemanden, der am Ende All-Star wird und 22 Punkte scored. Utah hat mit Abstand die langsamste Pace der Liga gespielt. Das sollte sich erhöhen bei den Celtics. Ich glaube nicht, dass wir jetzt da krassesten Uptempo Pace and Space Offense sehen werden. aber schon eine durchschnittliche Pace sollte man bei den Celtics erwarten können, das wird ihm helfen. Ich glaube, dass einfach seine reine Possession-Anzahl hochgehen wird, dass seine Touches per Game hochgehen werden, vielleicht gar nicht unbedingt nur relativ, aber absolut mit Sicherheit, einfach weil die Pace da ist, die Celtics mehr Possessions haben werden als die Jazz, er da mehr involviert sein wird und tatsächlich einfach mit seinem, ja, Ziehvater, wie auch immer man es nennen will, seinem Mentor, seinem College-Coach Brad Stevens, die eine überragende Bindung haben, was man so von außen beurteilen kann, die einfach eine sensationelle Ebene miteinander haben, die unfassbar gerne miteinander gearbeitet haben, das beidseitig jetzt auch wieder tun wollten. Also Brad Stevens hat eine Riesenrolle dabei gespielt, dass sich Gordon Hayward am Ende für die Celtics entschieden hat und nicht für die Heat oder für die Jazz. Ich glaube, dass er ihn nochmal aufs nächste Level bringen wird. Sehe mehr Points per Game, sehe eine bessere Offense als bei den Jazz und sehe Hayward vielleicht sogar bei über 25 Punkten. Das ist aber jetzt nicht meine Bold Prediction, sondern die Bold Prediction ist, dass Gordon Hayward ein All-NBA-Team schafft.
Ja, das hört sich natürlich eigentlich nicht so bold an, wenn man sich natürlich vorstellt, wenn Gordon Hayward noch einen statistischen Schritt nach vorne macht, und das würde ich auch absolut als Lock verbuchen. Wie weit es nach vorne geht, ja, weiß ich nicht
aber
genau.
Aber das ist das absolut bold, Mann.
Der ja, war natürlich, auch, wenn man es durchgeht, das erste Team ist natürlich komplett ausgeschlossen. Zweite Team, boah, in einem absoluten Best-Case-Szenario kann er da eventuell contenten für den zweiten Forward-Spot. Also über die ersten drei müssen wir, glaube ich, nicht reden. Rest wird schon verdammt eng. Also ich lasse es dir durchgehen, weil das wäre schon eine Überraschung, aber ich sehe schon potenziell kommen. Also wenn die Celtics jetzt echt so ein bisschen näher an unserem Best-Case-Szenario sind, wo wir natürlich später drauf kommen werden, ist das nicht komplett ausgeschlossen. Aber natürlich lasse ich es so stehen.
Finde ich gut und ja, Shoutout an Gordon Hayward. Ich glaube, der hat eine große Saison incoming. Den nächsten Schritt, er hat bisher so ein bisschen Giannis Antetokounmpo light in jedem Jahr wirklich einen signifikanten, sichtbaren Schritt nach vorne gemacht. Nicht auf dem Niveau und nicht auf dem statistischen Niveau. Aber ich glaube, dass es genügend Anlass gibt zu glauben, dass er da den nächsten Schritt nach vorne machen wird und Brad Stevens und die Celtics und die Rolle da wirklich das absolut perfekte Umfeld sind, dass er da noch einen Schritt machen kann. All-NBA, glaube ich dran? Nein, ich hoffe es. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil die Forward-Spots dann doch ja heftig overloaded sind. Also da musst du dann schon natürlich irgendwie den Jimmy und Paul George und Draymond musst du eigentlich schon fast vor dir lassen, damit das wirklich reichen kann für die wenigen Spots. Aber in dem Best Case ist das was er im Tank hat und wäre für mich einfach Genugtuung, nachdem er jetzt den All-Star-Spot endlich verdient bekommen hat, dass er dann noch mehr Anerkennung bekommt.
Ja, Bold Prediction, Jimmy Butler landet nicht im All-NBA-Team, sondern Gordon Hayward. Nein, Quatsch, mir ist spontan auch nochmal was eingefallen, was ich hätte nehmen können. Wir haben uns ja öfter schon mal auch so ein bisschen orientiert an so, welches wird das so meistscorende Backcourt-Duo sein. Könnte man ja auch fast sagen. Also Bold Prediction wäre auch, Kyrie Irving und Gordon Hayward als 1-3-Pärchen werden mehr Punkte scoren als Stephen Curry und Kevin Durant. Also das kann auf jeden Fall auch passieren. Ei, ei, ei. Ist aber nicht meine Bold Prediction, weil ich habe hier was anderes notiert und dabei bleibe ich jetzt auch. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Kyrie Irving so richtig so 2, 3, vielleicht auch nur einen, aber dann richtig Signature-Moment haben wird in dieser kommenden NBA-Saison. Deswegen steht hier, Kyrie Irving wird ein neues Career-High aufstellen, was Punkte angeht natürlich. Das hat er 2015 gemacht in einem relativ epischen Spiel gegen die Spurs. 57 Punkte waren das damals. Also ich könnte mir vorstellen, Kyrie Irving geht für 60 plus in der kommenden Saison und auch noch mit dabei bei der Bold Prediction. Das ist ja nicht schon bold genug. Er wird den aktuellen Dreier-Rekord von Stephen Curry gehalten. 13 Dreier im Spiel wird er einstellen mindestens. Auch da 2015 hat er einmal 11 gegen Portland geballert, 19 hat er da genommen und das ist für mich ein Punkt, da haben wir auch noch nicht drüber geredet. Kyrie Irving, eins steht definitiv fest und was auch bisher einfach eigentlich dumm war und limitierend, was sein eigenes Skillset angeht, er ist einfach ein guter Shooter. Er ist ein sehr guter Shooter und gerade wenn man mal Thema Schwierigkeitsgrad seiner Würfe mit reinnimmt, dann ist das eigentlich schon fast sensationell, dass er da trotzdem noch so hochprozentig trifft und es gibt eigentlich keinen Grund, warum ein Kyrie Irving nicht ähnlich wie ein Curry, ähnlich wie ein Thompson einfach 10, 3 pro Spiel nehmen sollte. In der letzten Saison bei den Cavs waren das nur 6, definitiv viel zu wenig und das ist ein Punkt, den wird Brad Stevens auch natürlich, ja, auf jeden Fall auch betrachten und da sagen, ey, Baller, Junge. Von daher kann ich mir das beides vorstellen und ja, ich denke mal, du lässt es mir durchgehen.
Ich lasse es dir selbstverständlich durchgehen, ist absolut bold genug, aber hat eben auch diesen charmanten Anreiz, dass man sich es einfach vorstellen kann. Also Career High Points, da sind die 57 natürlich schon eine Benchmark. Also müssen wir jetzt mal nachgucken, wie viele Leute überhaupt in ihrer Karriere jemals über 57 gescored haben. Da wird die Liste nicht endlos
Devin
lang
Booker.
Sein. Ja, Devin Booker, ja. Dass es jemand im Tank hat wie Kyrie, ist, glaube ich, überhaupt keine Frage. Dreierrekord, bin ich voll bei dir. Schießt er tatsächlich zu wenig. Also insbesondere, wenn man sieht, dass viele, viele seiner Würfe eben aus einer Isolation kommen. Da denke und hoffe ich, dass er da tatsächlich mehr Catch-and-Shoot-ähnliche Situationen zumindest bekommen wird aus einem was weiß ich, Post-Up von Gordon Hayward oder aus einem Ball, der wirklich mehrfach swingt, öfter swingt, als er es dann bei den Cavs getan hat, macht seine Würfe nur noch leichter. Ich hoffe, dass er nicht so der Typ J.R. Smith ist, der wirklich nur richtig, richtig gut trifft, wenn du zwei Hände im Gesicht hast und wenn es ein Stepback aus einer Isolation ist. Mal schauen, aber normalerweise die Catch-and-Shoot-Numbers sehen schon gut genug aus. Also, dass Kyrie Irving so wenig, verhältnismäßig wenig Dreier nimmt, gerade wenn man sich anguckt, wer mittlerweile alles irgendwie 6 Dreier-Attempts per Game hat, das ist eigentlich ein Skandal und da wird er mehr nehmen und das wird den Celtics gut tun. Ich war kurz davor tatsächlich, als meine Bold Prediction, die wäre sehr ähnlich gewesen wie deine. Meine wäre gewesen, dass tatsächlich Kyrie Irving mehr Field Goal Attempts im Eröffnungsspiel gegen die Cavs haben wird, als sein Career High Punkte. Also, dass er über 57 Field Goal Attempts haben wird, weil ich hoffe einfach, dass er rausgeht in diesem ersten Spiel dieses, ja, das jetzt schon Treffen der beiden Giganten im Osten, wenn man so will. Kyrie ist weg und irgendwie dieses Duell direkt gegen die Cavs, dass er einfach sagt, komm, Alter, hier sind meine Cojones, das ist jetzt weg bei euch. Wird er nicht tun, ist auch nicht der richtige Weg, aber ich kann mir vorstellen, dass er direkt im ersten Game einfach mal so 45 droppt.
Ja, dann gehe ich hier mal komplett dagegen und mache außer Konkurrenz die Bold Prediction für den ersten Spieltag. Derrick Rose wird mehr Punkte erzielen als Kyrie Irving.
Geil, gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut auf jeden Fall. Ja,
Derrick
schön,
Rose dann haben wir das doch ganz gut. Sieht sehr gut aus bisher in der Preseason. Also da verweise ich natürlich auch nochmal auf mein YouTube-Video, was ich über Derrick Rose gemacht habe. Ich bin Believer, ich glaube daran, dass er tatsächlich eine gute Rolle spielen kann in der Saison. Aktuell, ja, bin ich da hoffnungsvoll.
Ich äußere mich dazu nicht weiter, sondern will von dir wissen, Best- und Worst-Case-Szenario. Wo hast du die Celtics da verortet? Dass sie in dem Best-Case, und wie gesagt, der Name sagt schon Best-Case, dass sie dann den Osten gewinnen und das beste Regular-Season-Team im Osten sind, ist wahrscheinlich klar. Haben sie im Osten in dem Best-Case, wenn alles sofort zusammen funktioniert, haben sie für dich 60 Wins im Tank?
Ja, ich habe es ganz stumpf hingeschrieben. Best-Case 60, Worst-Case 50 und dann treffen wir uns irgendwo in der Mitte.
Stabil. Bei mir ist Best Case 60. Worst Case bin ich noch ein kleines bisschen drunter, weiß aber nicht genau wieso. Ich bin da bei 48, 49. Kann ich mir vorstellen.
Das ist eine große Enttäuschung, Alter.
Glaube ich auch, ich glaube es nicht, aber mein Gott, ist halt der Worst Case. Dazwischen, ich habe sie hier auf, warte, lass mich lügen, 54 Wins habe ich hier reingeschrieben. 52 haben wir die Wizards an 3. 2 mehr fühlt sich für mich irgendwie gut an, viel mehr fühlt sich für mich nicht gut an, aber wenn du noch kämpfen willst und sagst, da stehen 55, 56, ist jetzt dein Moment, ich glaube
es nicht.
Nein,
auf keinen Fall. Können wir gerne so stehen lassen. Auf jeden Fall 2 Abstand zu den Wizards, finde ich vernünftig. Viel mehr sollten es nicht sein. Ich bin gespannt, wo wir die Cleveland Cavaliers einsortieren werden, die jetzt natürlich als Platz 1 im Osten feststehen. Und ja, es war ein Career High. Das war fast eine Stunde zu den Boston Celtics. War endlich
völlig
mal angebracht, dass die Detroit Pistons da mal wirklich vom Thron gestoßen werden. Aber jetzt ist es mal wieder soweit. Ich brauche Pinkelpause.
Danke, sauber. Dann gehe ich Kaffee nachladen und dann beschäftigen wir uns mit den Warriors im Westen.
Schönes Gefühl.
Oh Gott. Gott, oh Gott, grenzwertig.
Sehr grenzwertig. Aber lassen wir drin, hier wird nichts geschnitten und wir sind jetzt natürlich angelangt im Platz Westen. Übrigens schade, auch mal ein dringender Aufruf, müssen wir Conny direkt Bescheid sagen. Hätte ich jetzt schon so ein Snippet von seinem neuen Album, hätte ich das mal natürlich eingespielt. Und da hatte ich ja ein Fauxpas begangen. Das Album von ihm, also von Krygo, reden wir natürlich, kommt jetzt erst bald, aber ihr könnt es schon vorbestellen. Also geht gerne mal auf seine Facebook-Seite Krygo mit UE, da findet ihr alle Infos. Gibt's bei iTunes, gibt's sonst wo, bei Amazon glaube ich auch. Wird glaube ich ganz stabil. Ich habe natürlich es noch nicht gehört, aber freue mich sehr drauf. Und jetzt sind wir im Westen und da ist es leider keine große Überraschung. Weil du eben schon den Job gemacht hast, das so ordentlich auseinander zu klabüstern, werde ich das jetzt mal übernehmen, mal ein bisschen drüber zu sprechen, was bei den Spurs passiert ist. Und was ich ganz interessant fand, also natürlich die San Antonio Spurs auf Platz 2 bei uns im Westen. Und viele Hörer hatten natürlich direkt, als sie festgestellt haben, okay, die Spurs sind jetzt mindestens Zweiter, warum eigentlich? Und die Gegenfrage sollte eigentlich lauten, ja, warum eigentlich nicht? 61 Wins, 21 Niederlagen standen da in der letzten Saison zu Buche. Damit waren sie Zweiter im Westen. Und die große Frage ist ja, viele vermuten es jetzt einfach so, dass die Spurs klassischerweise wieder diesen Schritt zurück machen werden. Ja, und da ist halt die Frage, sind sie wirklich schlechter geworden? Da werden wir jetzt natürlich in der Offseason drauf kommen. In der abgelaufenen Saison waren sie das beste Defensive Team, noch ein bisschen besser als die Golden State Warriors. Erster Defensive Rating, im Offensive Rating gerade noch so Top 10. Neunter, also unglaublich stabil. Expected Win-Loss lag bei 60 und 22, also so ganz knapp knapp outperformt. Und jetzt halt die große Frage, sind die Spurs wirklich schlechter geworden? Da kommen wir auf die Offseason-Moves. Erstmal haben sich in der Free Agency ein paar Leute verabschiedet. Jonathan Simmons hat sich den Orlando Magic angeschlossen. Dwayne Dedman, der wirklich ein richtiger Steal war für die schmale Kohle, ist bei den Atlanta Hawks. Joello Anthony hat sich auch verabschiedet zu den Milwaukee Bucks. Und David Lee, der wirklich so, ja, komplett aus dem Nichts eigentlich eine überragende Saison in dieser kleinen Rolle für die Spurs gespielt hat, rausgeoptet aus seiner Player-Option, 1,6 Millionen wären das gewesen, hatte sich halt leider in den Playoffs am Knie verletzt und dementsprechend glaube ich auch der Grund, warum jetzt die Spurs ihn nicht nochmal gesigned haben, eventuell für schmales Geld. Es gab ein paar schöne Resignings, Manu Ginobili hat sich nochmal committed und da ganz spannend, nicht nur für ein Jahr, sondern tatsächlich für zwei Jahre 5 Millionen. Beide garantiert, keine Player-Option, also er hat zumindest noch 2 Jahre Vertrag, ob er die wirklich erfüllen wird, müssen wir mal schauen. Paddy Mills, das war so mit der größte Move, hat neu unterschrieben, 4 Jahre 50 Millionen gibt es für den 29-jährigen Australier. Pau Gasol hat auch einen neuen Vertrag bekommen, da muss man auch nochmal erwähnen, war eigentlich ein ganz charmanter Move. Pau Gasol hat den Spurs vielleicht sogar ein bisschen Gefallen getan, ist rausgeoptet aus seiner Player-Option für 16 Millionen, dadurch hatten die Spurs ein bisschen Flexibilität und die haben sich dann gleich auch, da muss man wieder sagen, Shoutout an die Franchise, haben das ganz klassisch gemacht, Ehrenmänner, haben ihn da jetzt irgendwie nicht dann neu irgendwie so ein Budget-Deal angeboten, sondern genau das, was er eh bekommen hätte, hat er wiederbekommen, nur mit noch mehr Jahren, 3 Jahre 48 Millionen. Wobei das dritte Jahr nur teilweise garantiert ist und 2 Neuzugänge gab es auch noch. Auf der Big-Man-Position, wo es ja ein paar Abgänge gab, hat sich Joffrey Laverne angeschlossen, der zwischenzeitlich auch bei deinen Chicago Bulls rumgestolpert ist. 2 Jahre 3,2 Millionen gab es für den Franzosen, Player Option im zweiten Jahr. Und der spektakulärste Neuzugang, Rudy Gay. Sehr, sehr spannende Geschichte. Hatte natürlich seinen Achillessehnenriss und es wird spannend, wie er zurückkommt. Aber auf jeden Fall ein Schnäppchendeal. 2 Jahre 17 Millionen, wobei das zweite Jahr eine Player Option ist. Brandon Paul gab es noch für einen Minimum-Deal. Ja, der hat so ein bisschen für Tiefe in der Guard-Rotation gesorgt und das war's schon im Prinzip. Und ich frage dich natürlich immer, wie du das Ganze empfunden hast. Sind die Spurs wirklich so viel schlechter geworden, wie es viele wie die jetzt schon sehen? Also jetzt mal rein offensichtlich.
Nein, und das ist auch genau das, warum die Spurs bei mir in meinem Ranking an 2 sind. Und es ist genau das passiert. Oder beziehungsweise, je länger wir uns mit den Previews, oder ich mich jetzt in dem Fall erstmal mit den Previews beschäftigt habe, desto mehr kam eben genau diese Erkenntnis, man muss nicht begründen, warum die Spurs so gut bleiben, sondern man müsste mir erstmal begründen, warum sie denn 10 Wins schlechter sein sollten. Also die Spurs waren letztes Jahr ein legit 60-Win-Team. So, Expected Win-Loss war bei 60, man darf aber auch nicht vergessen, bis in die letzten 1,5 Wochen der Regular Season war die Frage, ob die Spurs oder die Warriors den Westen gewinnen, weil die komplett auf Augenhöhe waren. Da lag irgendwie ein Win dazwischen, dann haben sie auf den letzten Metern so ein bisschen den Anschluss verloren. Die wären jetzt auch kein legit 67-Win-Team gewesen, aber 60 Wins ist absolut dem angemessen, was die Spurs letztes Jahr für eine Qualität auf den Platz gebracht haben. Die waren ganz klar das zweitbeste Team der Regular Season. Da kannst du jede Art von Metriken irgendwie nehmen, nicht nur die reinen Wins, sondern auch Point Differential und Co. Die waren ganz klar Regular Season-wise das zweitbeste Team der Liga. So, natürlich haben sie ein paar Abgänge zu verzeichnen, die nicht schön sind, insbesondere ein Dwayne Dedman, der da wirklich ja eine wichtige Rolle gespielt hat, so ein bisschen under the radar, am Ende gar nicht mehr so under the radar, aber trotzdem. Und das Gegenargument, das weitere Gegenargument ist halt, ja, Manu und Tony Parker sind noch ein bisschen älter. Ja, aber das sind jetzt auch nicht die Jungs, nicht mehr die Jungs, die absolut all das ausmachen, was die Spurs letztes Jahr so gut gemacht haben. Natürlich müssen die weiter irgendwie ihre Rolle ausfüllen. Und natürlich tut es weh, dass ein Tony Parker verletzt ist, erst irgendwie Mitte Dezember zurückkommt. Und das würde ich auch alles einrechnen. Deswegen rechne ich auch damit, dass die Spurs natürlich weniger Wins holen als im letzten Jahr. Aber um wirklich irgendwie auf Platz 4 oder 5, wo ich sie teilweise im Previews gesehen habe, zu fallen, muss man mir mal sagen, warum die 10 Wins weniger holen sollen und eben genau die Argumentation umdrehen. Nicht ich muss jetzt wahnsinnig lang begründen, warum die Spurs gut sein werden, sondern man muss mir erstmal sagen, warum sie nicht gut sein werden. Die haben mit einem Kawhi Leonard einen der für mich 4 besten Spieler auf diesem Planeten, haben auch sonst vielleicht wahrscheinlich immer noch den besten Coach, vielleicht einen der besten Coaches, wie auch immer, haben einfach eine Basis, das ist einfach ein gutes Team. Die haben in den letzten 20 Jahren immer 50 Wins geholt. Die werden die auch dieses Jahr im Halbschlaf holen. Da mache ich einfach Lock hinter, fertig. Das ist einfach ein Naturgesetz. Die Spurs holen 50 Wins, solange Greg Popovich da irgendwas zu melden hat. Natürlich sehe ich da Problemstellen und ich sehe irgendwie Abgänge, die wehtun und ich sehe sie auch nicht als richtig ehrlichen Contender, wenn ich ehrlich bin. Aber für mich gibt es relativ wenig Anlass zu glauben, dass die Spurs jetzt auf einmal nur noch 50 Wins holen oder 51 oder so ähnlich, sondern Mitte der 50er, wo ich sie einsiedeln oder ansiedeln würde, ist für mich absolut eine legitime Erwartungshaltung und dann für mich auch eine logische Konsequenz, dass man sagt, die waren letztes Jahr das klar zweitbeste Team. sind vielleicht etwas schlechter, aber eben nicht signifikant schlechter. Also werden sie auch weiterhin das zweitbeste Team bleiben. Punkt.
Ja, das sehe ich genauso. Wir waren uns ja auch einig, also keiner von uns beiden wollte jetzt die Spurs irgendwie von Platz 2 wegnehmen. Und die Abgänge tun weh und sie sind, was das angeht, auch ein bisschen schlechter geworden. Aber das ist schon was, was durch intrinsische Weiterentwicklung wirklich der jungen Spieler vor allen Dingen, was aufgefangen werden könnte. Das große Problem, das große Argument, da werden wir gleich in der Rotation natürlich drauf kommen, ist die Point Guard Position, die halt daran gebunden ist, dass Tony Parker bis tief in den Dezember ausfallen könnte. Da werden wir drüber sprechen müssen, aber dass sie jetzt wirklich 10 Spiele fallen oder so, das sehe ich persönlich auch nicht kommen. Aber wir müssen gleich eine Note verteilen und von daher müssen wir uns erstmal die Moves angucken. Also gerade bei den Resignings, ich glaube über Manu müssen wir nicht sprechen, das ist natürlich ein absoluter Value-Deal. In seiner kleinen Sample-Size ist das immer noch ein absoluter Impact-Spieler. Aber reden wir doch vielleicht eher über Paddy Mills, 29 Jahre alt, 4-Jahres-Vertrag bekommen. Hochdotiert ist natürlich auch ein guter Mann, wichtiger Rolle, wird weiterhin wahrscheinlich von der Bank kommen. Aber dann natürlich vielleicht auch eher über einen Pau Gasol, der jetzt eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat, also fast schon nicht wiederholbare Saison gespielt hat. Aber dass der jetzt 3 Jahre bekommen hat, auch nicht gerade für schmales Geld. Nachvollziehbare Entscheidung?
Jein. Also fangen wir mal chronologisch an. Paddy Mills ist für mich ein sehr, sehr guter Deal. So, du weißt haargenau, was du von dem bekommst. Du weißt auch haargenau, was du von dem nicht bekommst. Der ist noch in dem Alter, dass die 4 Jahre nicht wehtun. Dann ist er 33. Das passt. So, der ist nicht, wenn der Vertrag endet, irgendwie 39. Für mich ist es tendenziell, wenn ich mir so den Marktwert angucke, vielleicht sogar ein kleiner Discount, den er den Spurs gegeben hat. Also auf jeden Fall Value Deal für mich völlig okay. Weit entfernt von überbezahlt für mich. Ist für jemanden, der sowohl von der Bank als sei es Sixth Man, als Backup, als auch im Starting Lineup die paar Spiele, die er das in den letzten Jahren gemacht hat, immer einen guten, soliden Job gemacht hat. Für mich völlig okay. Über Manu müssen wir nicht reden. Der hat insbesondere in den Playoffs gezeigt, dass der Mann auch mit 60 noch Basketball spielen kann und immer noch was im Tank hat. Kohlemäßig, ey, 2 Jahre, 5 Millionen ist in der NBA halt gar nichts. Hat letztes Jahr nur noch 19 Minuten per Game gehabt. Wird sicherlich nicht nach oben gehen, aber das ist immer noch ein Move, den man nur gut finden kann. Bei Pau Gasol, der ist halt schon ein bisschen älter. So, also das dritte Jahr ist nur teilweise garantiert. So, mir persönlich, theoretisch ist die Laufzeit etwas zu lang. Der ist dann am Ende fast 40, wenn der Vertrag durch ist, theoretisch. Das tut dann schon ein bisschen weh, aber das ist eben genau das gewesen, was die Spurs und was die Spurs-Kultur so einzigartig und großartig macht. Er ist rausgeoptet, um den Spurs Flexibilität zu geben. Wenn sie doch vorgehabt hätten oder vorhatten, vielleicht an einen Kyle Lowry, vielleicht auch an einen Chris Paul zu baggern und irgendwie Capspace gebraucht hätten, dann hätte er ihnen das dadurch ermöglicht. Und als Dankeschön, wenn man so will, haben sie ihm vielleicht da noch ein Vertragsjahr mehr draufgelegt, als sie ihm sonst gerne gegeben hätten irgendwie, dass man das einfach auch auf dem Papier dann auch mit den 60 Millionen, die er sonst gehabt hätte, so macht und einfach irgendwie über 3 Jahre sagt, hier, das hättest du letztes Jahr bekommen, wenn du nicht rausgeoptet wärst, also kriegst du es jetzt auch. Und vielleicht so ein bisschen als kleiner Bonus hängen wir ein Jahr dran. Ist halt Spurs. Das sind die Spurs und das macht diese Kultur so einzigartig und das macht sie eben auch ja zum Paradebeispiel, wie man ein Sportunternehmen, wenn man so will, führt. Insofern versuche ich das ein bisschen auszublenden. In einer perfekten Welt würde ich sagen, 2 Jahre hätte mir gereicht oder irgendwie Team Option vielleicht. Dass er nächstes Jahr vermutlich es schwer haben wird, genau das zu reproduzieren, was er im letzten Jahr gespielt hat, ist tatsächlich so, weil er einfach eine Höllensaison gespielt hat. Aber Pau Gasol ist ein Hall of Famer, der hat immer noch soliden, sehr soliden Basketball im Tank und fürs nächste Jahr, wenn ich es mal darauf beschränke, da mache ich mir noch nicht viel Sorgen. In 2,5 Jahren sagt man vielleicht, boah, das tut jetzt ein bisschen weh mit den 16 Millionen, aber das gehört dann eben auch dazu.
Ja, also bei Pau Gasol ist es so gut, wie er wirklich in der letzten Saison gespielt hat. Und um es nochmal kurz vorwegzunehmen, also einfach nochmal der Fun-Fact, 54% von draußen geschossen in der letzten Saison. Also mit Abstand der beste Dreierschütze der Liga gewesen. Hat natürlich nicht annähernd so viele genommen, wie jetzt ein Typ Curry oder Zeiss Korver oder was auch immer. Aber absolut sensationell, sehr, sehr, sehr effektiv. Auch in den Playoffs haben wir ja immer wieder diese interessante Taktik gesehen. Pau Gasol ist natürlich auch alt und nicht mehr beweglich. Aber sobald er steht, ähnlich wie ein Dirk Nowitzki und da wirklich auch nochmal viel besser, wirklich, ist er einfach ein guter Verteidiger. Also wenn er sich nicht viel bewegen muss, macht er immer noch einen super Job als Rim Protector. Das war ja in den Playoffs halt dieses spannende Ding, dass die Spurs halt diese wir wollen ihn in die Zone locken Taktik gespielt haben und da standen dann halt mit Aldridge und Gasol einfach verdammt lange Jungs. Das macht er einfach noch wahnsinnig gut. Und jetzt 2 Saisons, 16 Millionen. Ist vielleicht ein bisschen pricey, aber mache ich mir jetzt auch nicht Sorgen. Mills sehe ich auch gut, Ginobili sehe ich auch gut. Bloß da kommen wir dann eher wieder zu dem anderen Punkt, warum ich gleich keine allzu positive oder naja, zumindest durchschnittliche, gut durchschnittliche Note geben werde, ist halt der Punkt, dass die Spurs Offseason so eine kleine Enttäuschung war. Es gab immer mal wieder die Gerüchte und vor allen Dingen die große Frage, werden die Spurs, gerade auch wegen der Tony Parker-Geschichte, werden sie die 1 jetzt für die nahe Zukunft lösen oder vielleicht sogar die viel längere Zukunft? Da hat man immer wieder über Sachen gesprochen wie, ist es vielleicht ein Chris Paul tatsächlich, der sich den Spurs anschließt? Ist es ein Kyle Lowry? Ist es die Rückkehr von einem George Hill, wo Popovich ja damals gesagt hat, das ist mein absoluter Lieblingsspieler, der für Kawhi ja getradet wurde? Und das ist halt alles nicht passiert. So gehen sie jetzt halt den intrinsischen Weg, werden DeJounte Murray, um es vorwegzunehmen, als Starter tatsächlich erstmal einsetzen, zumindest bis Tony Parker wieder zurück ist. Und das ist dann halt der Punkt, glaube ich, wo viele Spurs-Fans und auch objektive NBA-Betrachter sagen können, ja, die Offseason war eine kleine Enttäuschung, weil sie halt nicht besser geworden sind und jetzt auch die nahe Zukunft zumindest noch so vielleicht ein kleines bisschen fraglich ist. Also deswegen komme ich auch, um es vorwegzunehmen, am Ende bei einer 2- raus. Die Offseason gefällt mir so ganz gut, aber es hätte halt natürlich deutlich mehr sein können.
Ich habe ein bisschen gehofft, dass du eine andere Note hast, weil bei mir tatsächlich auch eine 2- steht, aus im Prinzip der gleichen Argumentation. Auch da so ein bisschen wie ein Wurf, den Andrew Robertson nicht nimmt, dir ein bisschen unsichtbar wehtun kann, ist es halt auch hier eher, sind es eher die Moves, die sie nicht gemacht haben, als die Moves, die sie gemacht haben. Die sehe ich überwiegend positiv. Paddy Mills sehr gut, Manu sehr gut, Pau Gasol gut mit kleinen Abstrichen. Geoffrey Laverne gefällt mir gut tatsächlich. Rudy Gay ist halt ein Gamble, der für mich A-plus ist. So, wenn er nicht funktioniert, dann hast du da relativ wenig Kohle gebunden. Wenn er funktioniert, ist er natürlich massiv unterbezahlt für das, was er potenziell, wenn er fit ist, im Tank hat. Über ihn müssen wir vielleicht gleich nochmal reden. Achillesverletzung, schwierig. Season-Ending-Achillesverletzung, uncool. Ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste. Aber auch da greift ein bisschen was Ähnliches, was wir in dem letzten Podcast schon mal thematisiert haben. In dem Moment, wo da der Name und der Otto als Unterschrift irgendwie unter den Vertrag geht, da sind so viele Medicals im Hintergrund abgelaufen, dass die Prognosen scheinbar so sind, dass es alles dafür spricht, dass Rudy Gay relativ zeitnah kompetitiven Basketball spielen kann und dass es dann ein absoluter Homerun ist für das Geld. Da muss es hoffentlich keine großen Diskussionen geben. Ist theoretisch die perfekte Small Ball 4, dass sie noch einen Scorer gebrauchen können, war, glaube ich, im letzten Jahr dann hier und da auch mal irgendwie offensichtlich. Also den Deal fakturiere ich mit rein, sehe den sehr gut. Wie gesagt, Laverne ist so ein guter Value-Deal, gefällt mir gut. Kann vielleicht so ein bisschen das kompensieren, was tatsächlich der Abgang von David Lee negativ bedeutet. Deadman hast du nicht hundertprozentig ersetzt mit der gleichen Qualität. Jonathan Simmons ist natürlich ein bisschen schade, aber ich glaube auch, dass es da Anlass zur Hoffnung gibt, dass ein Kyle Anderson den nächsten Schritt machen kann und so weiter und so fort. Also es war für mich keine Offseason, wo ich sagen würde, die war richtig, richtig gut, aber auch keine, wo ich sagen würde, die war schlecht. Sie haben das im Rahmen der Möglichkeiten, finde ich, ordentlich gemacht. Da ich die Deals individuell einzeln eigentlich alle wirklich überwiegend positiv finde, habe ich aus der 3+, die ich da erst stehen hatte, noch eine 2- gemacht. Aber das ist so die Range, die bei den Spurs, glaube ich, angemessen ist.
Ja, und da ist halt die große Frage. Da werden wir gleich nochmal bei ein, zwei Kandidaten drüber kommen. Ich finde den Weg halt auch gar nicht so schlecht. Wir haben in der letzten Saison gesehen, in einem absoluten Optimalszenario und bei den Warriors holt sich vielleicht einer mal eine Leistenzerrung und fällt 2 aus. Dann sind die Spurs nicht so weit weg. Hätte Kawhi Leonard sich nicht verletzt, wäre das eventuell zumindest eine annähernd knappe Serie geworden. Dann gehst du mit einer 1-0-Führung in der Serie und dann schaust du, was passiert. Und so bist du trotzdem für die Zukunft erstmal flexibel, weil das ist ja die nächste Frage. Ist ein Chris Paul, ist ein Kyle Lowry, das ist ja dann auch nur eine nahe Zukunftslösung, nicht? Und die Spurs denken da wirklich auch gerne mal weitsichtig und so baust du dann doch eher darauf, dass du jetzt wirklich deine jungen Jungs, gerade auch ein Murray, ein Kyle Anderson oder auch ein Davis Bertans, dass du denen wirklich da den nächsten Schritt erlauben kannst. Und die Spurs, das macht sie ja zu so einer großartigen Franchise, kriegen das hin wie kaum eine andere Mannschaft einfach, dass sie das wirklich erlauben können, dass die Jungs sich entwickeln, ohne den eigenen Teamerfolg irgendwie zu opfern.
Ja, das sind halt die Spurs, ne? Das ist das, was man jetzt mittlerweile einfach, was sich so etabliert hat, dass man es so, ja, so ein bisschen lapidar und fast gleichgültig und selbstverständlich hinnimmt, so, ja, das sind halt die Spurs, die machen das schon, so wie man halt weiß, dass in jedem Jahr die Spurs 50 Wins holen und in jedem Jahr irgendein völlig namenloser Second-Round-Pick auf einmal der Stil des Drafts ist, nur weil ihn die Spurs gedraftet haben. Auch das ist ja, hat ja irgendwie fast schon manische, irgendwie pathologische Züge. Das ist halt wie so ein Naturgesetz. Die Spurs werden irgendwen wieder rausholen, mit dem jetzt keiner rechnet oder die wenigsten rechnen. Wir vielleicht, weil wir progressiv sind und das im Tank haben, aber wahrscheinlich wird entweder Davis Bertans oder Kyle Anderson oder was weiß ich, Bryn Forbes oder Derek White, der nächste Jonathan Simmons, der auf einmal bei den Spurs in diesem Konstrukt eine richtig gute Rolle spielt, wo man sagt, Mann, wieso hatte denn sonst keiner auf dem Schirm? Das ist halt, that's what the Spurs do, das tun sie seit Jahren und das macht diese Franchise halt so eigenartig, geil, einzigartig wollte ich sagen, eigenartig vielleicht auch ein bisschen, aber in erster Linie meinte ich einzigartig.
So progressiv und so weitsichtig von uns, dass wir den Draft der Spurs überhaupt nicht erwähnt haben. Sehr, sehr
ja, gut. Ja, natürlich.
Das ist eigentlich halt auch der große Fehler. Also ich habe auch reingeguckt und dachte mir so, ja komm, ist nicht der Rede wert, aber du sagst es halt. Eigentlich kann man das bei den Spurs nicht machen. Also spät in der ersten Runde haben sie da irgendwie so einen klassischen potenziellen 3&D-Guy genommen, der jetzt scheinbar nicht so viel Upside mitbringen soll. Ganz spät in der zweiten Runde ist das wieder so ein klassischer Fall, dass alle sagen, boah, wie konnte er da hinfallen? Aber trotzdem, also wir lassen uns einfach mal überraschen, ob da das nächste kommt. Da rechnen wir dann doch eher so mit den Sophomores oder mit den Jungen, die in die dritte Saison gehen, dass die vielleicht ein bisschen was reißen können. Aber gehen wir doch einfach mal rein in die Startaufstellung und da sollte es, wie gesagt, nur eine große Änderung geben erstmal und das ist eben die Point Guard Situation und da hat sich Greg Popovich scheinbar klar dafür entschieden, ein Paddy Mills soll seine Rolle, die er auch so sehr wirklich sensationell gut macht, von der Bank zu kommen als Scoring Punch soll er behalten und ich entscheide mich tatsächlich dafür, wie man es auch schon am Ende der Saison gesehen hat, DeJounte Murray wird erstmal auf der 1 starten. Daneben sehen wir natürlich wieder einen Danny Green auf der 3, inzwischen natürlich mit noch mehr Playmaking-Duties wahrscheinlich Kawhi Leonard, LaMarcus Aldridge läuft auch immer noch mit darum, auch eine sehr, sehr interessante Personalie, müssen wir gleich drüber sprechen und Pau Gasol wird zumindest erstmal als Starter in die Saison gehen. Dahinter haben wir natürlich ein paar interessante Jungs, Manu wird da natürlich seine Minuten spielen, ja, diese ganzen anderen Guys, die du eben erwähnt hast, Rudy Gay, das ist halt die spannende Personalie, ich hätte ihn gerne auch in meine Sechster Mann des Jahres-Diskussion mit reingenommen, aber man kann sich halt auch echt vorstellen, dass er perspektivisch vielleicht sogar ein Starting-Liner mit reinrutscht. Dann haben wir natürlich noch einen Bertans und dann ist die große Frage. Auf der 5 steht da erstmal nur ein Laverne, aber auch da haben die Spurs natürlich im Tank viel klein zu spielen. Bank-Lineups mit Aldridge auf der 5, also so sieht's erstmal aus. Und dann müssen wir, glaube ich, natürlich als großes Thema und zuallererst über die Point-Guard-Situation reden und inwiefern du dir da wirklich Sorgen machst.
Ja, das ist natürlich irgendwie die große Frage, die man sich da jetzt irgendwie gerade stellt. Wie sehr tut es weh? Wann kommt Tony Parker zurück? Wie kommt Tony Parker zurück? Also ist das dann noch irgendwie dieser absolute Qualitätspoint Guard, der er immer war? Oder ist das dann vielleicht auch nicht mehr irgendwie das Gelbe vom Ei? Das ist ja immer so, dass wer die Spurs dann irgendwie auf 4 oder 5 rankt, sagt halt, ja, Tony Parker ist ein Jahr älter. Ja, und Kawhi Leonard macht wahrscheinlich wieder den nächsten Schritt nach vorne und ist halt jetzt schon heftig. Also es geht mir immer ein bisschen zu schnell, dann zu sagen, ja, die sind halt alle ein Jahr älter und jetzt sind die Spurs halt durch. Das ist halt der Mechanismus, der seit 5 Jahren angesetzt wird und seit 5 Jahren einfach nicht funktioniert. Was die Personalie Murray angeht, ist ja ein bisschen die Frage, was darf man da erwarten? So, also natürlich wird Kawhi Leonard wahrscheinlich gerade in den Anfangsspielen, solange bis dann ein Tony Parker potenziell zurück ist, noch mehr Playmaking vom Flügel irgendwie übernehmen. Sie haben natürlich auch irgendwie Manu, den du da immer wieder reinwerfen kannst, der das Playmaking übernimmt, ein Paddy Mills, der es von der Bank macht. Also ich bin gespannt, wie viel klassisch Point Guard wir sehen werden von Murray. Ich mache mir jetzt nicht die ganz großen Sorgen. Ich glaube nicht, dass der da völlig irgendwie kollabieren wird und das überhaupt nicht hinkriegt. In den Spielen, die er bisher da aufgelaufen ist, hat er gute Ansätze gezeigt, hat gezeigt, dass er das kompensieren kann ansatzweise und da eine ordentliche Rolle spielen kann. Und viel mehr erwartest du halt auch nicht als eine ordentliche Rolle. Also man muss jetzt nicht erwarten, dass der da auf einmal 18 per Game raushaut und irgendwie 7,5 Assists und da den absoluten Floor General memt. Wird er nicht, muss er auch nicht. Aber ich mache mir da relativ wenig Sorgen, dass er irgendwie das ja solide ausbessern kann, bis dann halt die nominellen Jungs wieder zurück sind und Tony Parker da wieder reinrutscht. Aber die Spurs spielen jetzt ja nur auch nicht unbedingt ein System, was irgendwie wahnsinnig davon abhängig ist, dass du da einen ultradominanten Point Guard hast, sondern da hat halt jeder seine Rollen und der Ball swingt viel. Das wird schon funktionieren. Also vielleicht bin ich da ein bisschen zu blauäugig, aber ich glaube, ich habe einfach relativ begrenzte Erwartungen daran, dass der da eine ordentliche Rolle spielen wird. Und ich meine, Tony Parker ist ja auch nicht tot, sondern wird dann halt auch irgendwann wieder da sein. Wenn es gar nicht funktioniert, wirfst du halt einen Paddy Mills ran, auch wenn mir der besser gefällt von der Bank. Aber den kannst du theoretisch da ja auch mit reinwerfen. Also ich glaube nicht, dass die nicht optimale Point Guard-Lösung in den ersten Wochen die Spurs jetzt irgendwie 8 Wins kosten wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das glaube ich auch nicht, aber es ist trotzdem einfach spektakulär. Wir reden hier davon, DeJounte Murray, 3 Punkte, 1 Rebound, 1 Assist stehen da bei natürlich extrem schmalen Minuten in der letzten Saison zu Buche und der wird jetzt einfach zum Starter. Also, was ja ein bisschen Hoffnung macht, obwohl der Wurf noch nicht da ist, 43% aus dem Feld, ist jetzt nicht super katastrophal. Wie gesagt, für Rubio wäre das fast schon ein Traumwert, um da nochmal den Vergleich unterzubringen. True Shooting ist er natürlich wesentlich schlechter, muss man dazu sagen.
Oh Mann.
Aber tatsächlich, und das ist ja das Spannende, auch viele haben dann gefragt, warum macht man es eigentlich so? Und Paddy Mills hat auch rein von den Stats her, wenn er mit den Startern spielt, deutlich höher, also besser sind sie dann, als wenn ein DeJounte Murray mit den Fünfter steht. Und da ist ja die Frage, warum man es nicht einfach andersrum macht. Aber ich persönlich sehe es eigentlich ganz gut. Ich finde, dass Mills diese Rolle von der Bank tatsächlich am besten steht, dass sie ihm das einfach leichter macht. Und Murray ist ja prinzipiell als Verteidiger auf dem Court. Und da ist er ja auch interessant, da ist er jetzt schon gut, bringt einfach durch seine Länge da viel Potenzial mit und dann ist das einfach schon wieder defensiv geil. Dann hast du mit ihm und Green in Verbindung halt mit einem Kawhi Leonard einfach schon wieder wahnsinnig gute Defense da auf dem Court und das reicht im Zweifel schon. Also das ist ja natürlich der große Punkt der Spurs. Man müsste ja schon fast sagen, die müssten jetzt außerhalb der Top 5 rausrutschen defensiv, damit sie diesen großen Schritt zurück machen, weil wenn sie defensiv annähernd wieder irgendwie so bleiben, wenn sie Top 3 sind und offensiv jetzt nicht total kollabieren, dann sind sie einfach wieder so gut. So simpel ist es dann ja doch in der Regular Season.
Ja, das ist eben genau die Rechnung. Und dann möge man mir mal den Case unterbreiten, warum die Spurs keine elitäre Defense stellen werden. Den sehe ich nicht. Also da hast du halt die Personalien, die in Stein gemeißelt sind, dass Danny Green immer noch ein ekelhaft guter Verteidiger auf der 2 ist. Kein Geheimnis, dass Kawhi irgendwie Borderline Defensive Player of the Year sein wird, wenn er ihn nicht vielleicht sogar gewinnt, ist auch klar. LaMarcus Aldridge, der tatsächlich mein Player to Watch ist, über den ich später nochmal ausführlich sprechen möchte, hat auch so ein bisschen under the radar eine sensationelle defensive Saison gespielt, wurde dafür auch immer wieder gelobt von Pop, ausdrücklich, und wenn man Pop ein bisschen verfolgt hat, loben gehört eigentlich nicht unbedingt so zu seinem Arsenal an Aussagen, der ihn da immer wieder explizit rausgenommen hat und gesagt hat, defensiv ist das richtig, richtig gut, offensiv wünschen wir uns mehr, da passt es noch nicht so, aber defensiv sehr, sehr gut. Pau Gasol, wie du vorhin gesagt hast, kann auch immer noch einfach überdurchschnittlich gut verteidigen, wenn er nicht irgendwie Coast-to-Coast rennen und Chase-Down-Blocks irgendwie rausholen muss. Das wird, also ich würde sagen, das muss eine Top-3-Defense sein. Ich sehe wenig anders zu glauben, warum es das nicht sein sollte, auch wenn Dwayne Dedman natürlich fehlt. Vielleicht sind sie dann nur noch die drittbeste Defense und nicht mehr die beste. Reicht halt trotzdem, um ganz schön gut zu sein. Und offensiv, ja, haben wir bei Kawhi Leonard letztes Jahr gesehen, was der Typ kann, so, wo der mittlerweile angekommen ist, auch einfach ein elitär guter Offensivspieler dieser Liga zu sein. Und wenn Rudy Gay ansatzweise funktioniert und da seinen Impact leisten kann, dann werden die Offensiv auch mit Sicherheit nicht schlechter. Und schon hast du halt die Formel für ein Team, was halt saugut ist. So einfach ist es.
Ja, kann ich eigentlich nicht viel gegen sagen. Also ich kann mir eventuell vorstellen, dass sie vielleicht aus der Top 3 eventuell rausfallen. Aber Top 5 würde ich halt Lock hintermachen. Da haben wir auch im Zuge der Jazz schon drüber gesprochen, dass das einfach schon verdammt viel ausmacht. Und dass die Spurs dann doch offensiv deutlich besser sind, als dass die Jazz sein sollten. Wie gesagt, da kommen wir zu dieser einfachen Rechnung. Na dann, bevor wir dann zu deinem LaMarcus Aldridge kommen, will ich nochmal, weil das habe ich in der letzten Saison tatsächlich auch schon gemacht, über meiner Meinung nach einen ganz interessanten Jungen sprechen, den wir auch schon bei der EM wieder betrachten konnten. Und das war auch einfach geil, ihn zusammen tatsächlich mit Porzingis zu sehen. Ich rede natürlich von Davis Bertans, fand ich sehr, sehr schön. Auch da war der extrem aggressiv und hat angedeutet, was er sein kann. Auch da nochmal die Anekdote, was ich eigentlich noch spannender finde. Davis Bertans war damals halt in diesem George Hill Kawhi Leonard Deal so ein absoluter Throw-in. So, ach mein Gott, ihr kriegt halt noch die Draft Rights für irgend so einen Typen da, der da sonst woher kommt. Und es ist halt ein Davis Bertans geworden, wo man, glaube ich, zumindest, also klar, wir wollen jetzt nicht zu sehr hypen, aber das ist ein Qualitäts-Rotation-Spieler. Selbst wenn er nie mehr wird, ist das trotzdem jemand, der die Qualität bringt. Und das ist einfach schon wieder sensationell. Ich glaube, dass Pop tatsächlich ein riesen Fan von ihm ist. Er ist extrem kritisch mit ihm auch wieder. Also er wird auch ganz schnell mal wieder gebencht. Aber er ist einfach ein geiler Typ. Auch wieder Thema, was du vorhin gesagt hast. Timid sein, absolut gar nicht. Der Junge hat Selbstbewusstsein, der nimmt seine Rolle. Ich fand auch, es gibt so einen herrlichen Clip bei YouTube, wirklich Interaktion zwischen Pop und Kawhi Leonard. Kawhi Leonard hat den Ball in der Hand, spielt einmal nicht den richtigen Pass, weil da stand nämlich jemand draußen und danach schreit Popovich einfach Kawhi Leonard an, Mann, warum passt er nicht, der war komplett offen, und Kawhi Leonard sagt nur so, ja wer denn? Ja, the white guy, das war so, sowas von geil, wirklich, da war das halt ein Davis Bertans, der da komplett offen für einen Dreier stand und den trifft er, den hat er in der Rookie-Saison schon getroffen, was natürlich sehr positiv ist, 40% ziemlich genau, und die Minuten werden größer werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich seine Rolle fast verdoppelt. Ich kann meine Notizen zwar absolut nicht lesen, aber ich glaube, hier stehen 12 Minuten per Game in der letzten Saison. Also 20 plus Minuten in der kommenden Saison sehe ich absolut. Also als Stretch-Vierer und auch potenziell vielleicht sogar gar nicht so schlechten Verteidiger, glaube ich, dass er typisch Spurs einfach wieder so der Nächste sein wird, der sich da wahnsinnig gut entwickelt. Von daher freue ich mich extrem auf ihn und ist auch mein Player to watch.
12,1 Minuten sind es gewesen im letzten Jahr. Also deine absolut unterirdisch katastrophale Handschrift war anscheinend ansatzweise lesbar. Ansonsten bin ich auf jeden Fall voll mit an Bord. Das ist irgendwie ein geiler Junge und ist mal wieder so ein Ding, wo man sich im Nachhinein wahrscheinlich die Frage stellen wird, ob der sich auch in irgendeinem anderen Team so entwickelt hätte, ob der einfach gut ist und die Spurs die einzigen waren, die ihn gefunden, gesehen haben, oder ob die Spurs einfach da vom Umfeld, von der Kultur das einzige Team sind, wo so jemand sich überhaupt so hätte entwickeln können. Wir haben diese Diskussion auf einem völlig anderen Niveau immer wieder bei einem Kawhi Leonard, ob der sich auch in einem anderen Team so entwickelt hätte. Man wird es nicht lösen können. Es ist, wie es ist. Man muss davon ausgehen, dass irgendjemand aus der zweiten, dritten Reihe bei den Spurs da wieder einen signifikanten Schritt nach vorne machen wird. Das kann ein Bertans sein, das kann ein Kyle Anderson sein, der Teil meiner Bold Prediction ist. Aber da kommen wir dann später.
Den mag ich auch sehr gerne übrigens. Ja, Slow-Mo absolut. Kyle Anderson, also wirklich interessanter Mann. Gerade auch absolut. Wirklich als Backup-Playmaker, weil wir haben darüber gesprochen, wenn es mit Danny Murray nicht läuft, dann wirst du auch davon abhängig sein, dass auch abgesehen von Kawhi Leonard jemand anders Playmaker übernehmen kann. Und das ist halt eine Rolle, die wir bei Kyle Anderson natürlich echt sehen können.
Absolut, wie gesagt, da komme ich zu meiner Bold Prediction nachher nochmal drauf. Mein Player to Watch, habe ich vorhin schon mal gesagt, ist LaMarcus Aldridge, ist glaube ich kein großes Geheimnis. Die meisten, die die NBA ein bisschen verfolgen, wissen, was an dieser Personalie da so alles festgemacht wird. Die letzte Saison war enttäuschend, das ist glaube ich kein Riesengeheimnis. Es waren nur in Anführungsstrichen 17-7, die er da produziert hat, von jemandem, der locker auch 25-12 im Tank hat und das bei den Blazers auch immer mal wieder produziert hat. Insbesondere in den Playoffs war es dann wirklich enttäuschend. Du hast es vorhin angesprochen, als Kawhi dann raus war, wo ja das große What-If, was wäre passiert, immer noch irgendwie Thema ist. Da war dann irgendwie klar, jetzt muss LaMarcus Aldridge da insbesondere die Scoring-Duties übernehmen und wirklich vorneweg marschieren und irgendwie versuchen, uns in dieser Serie zu halten, dass das irgendwie eine Herkules-Aufgabe ist, ist glaube ich klar. Trotzdem sind es dann zweimal ganze 8 Punkte gewesen in Games gegen die Warriors. Da ist dann irgendwie nicht mehr viel zusammengegangen. Man konnte ihm, ich finde, mit jeder Faser seines Körpers ansehen, dass er sich da absolut unwohl fühlt gerade, dass das einfach ein unrundes Konstrukt ist, er nicht in der Lage ist, da ansatzweise sein A-Game irgendwie zu produzieren. Sie haben dann versucht, ihn zu traden, das liest man zumindest immer wieder, insbesondere 3 Teams waren da wohl in der engeren Verlosung, das ist dann nicht zustande gekommen. Vor der Saison hat er sehr deutlich seine Unzufriedenheit geäußert, also vor dieser, es gab dann ein klärendes Gespräch mit Pop, worüber sehr ausführlich berichtet wurde, wo ich tatsächlich auch relativ viel dazu gelesen habe, was da so Kerninhalt und Ergebnis war, was im Nachgang wohl tatsächlich offenkundig ist. Da ist jetzt scheinbar eine völlig andere Stimmung, da ist man sich jetzt irgendwie relativ einig, wie man ihn besser integrieren kann, dass man ihn besser integrieren muss, dass man nicht einfach so weitermachen kann, weil er dir nicht das auf den Platz gebracht hat am offensiven Ende. Wie gesagt, defensiv war das letztes Jahr sehr, sehr gut. Am offensiven Ende das, was du dir von ihm erhofft hast und das, was du am Ende des Tages auch von ihm brauchst, damit ein Kawhi Leonard nicht wieder den nächsten Schritt gehen muss und jetzt auf einmal 28, 29 Punkte scoren muss und trotzdem fast 50% schießen muss. Kann passieren. Aber er muss dann natürlich die in der Offensive die ganz klar zweite Option sein. Mein Tipp, absolut, er wird seine beste Saison als Spurs spielen. Das ist auch nicht besonders bold, weil es bisher nicht überragend war. Interessant ist, es könnte seine letzte sein. Er hat eine Player-Option für 2018-19 über 22 Millionen, ist dann 33. Da spricht vieles dafür, dass er eventuell rausoptet, nochmal seinen großen letzten Vertrag unterschreiben will, nochmal ein bisschen Planungssicherheit haben will und wahrscheinlich nicht in dem Vertrag bleibt. Sprich, es ist ein bisschen was wie so ein Contract-Year. Wie gesagt, bei den Blazers war das ein Typ, der eine ganz, ganz andere Rolle hatte. Kein großes Geheimnis. War auch klar, wenn du zu den Spurs gehst, dann wirst du immer was von dir in Anführungsstrichen opfern und aufgeben müssen, weil das nun mal ein nicht ganz so dominantes oder ein System ist, was nicht ganz so dominant für einzelne Spieler produziert, außerhalb von Kawhi jetzt mal, sondern das ein bisschen mit flacheren Hierarchien bedeutet. Bei den Spurs hat er auf einmal 5 Field-Goal-Attempts weniger genommen in jedem Jahr. Das hat sich dann natürlich auch auf seine Counting-Stats irgendwie ausgewirkt. Sie haben mit Pop jetzt besprochen, oder er hat mit Pop besprochen, das ist das, was man so rausliest, dass er deutlich mehr Post-Touches bekommen wird, was für mich der richtige Weg ist. Ich glaube, dass wir das ähnlich wie mit einem Kevin Love in Cleveland so ein bisschen sehen werden, dass sie sich jetzt ja irgendwie darauf committen, das Beste aus dem Kerl rauszuholen und nicht so sehr zu schauen, dass man ihn ja so underused, wenn man so will, wie es mit einem Kevin Love am Anfang war, der jetzt auf einmal angekommen ist, Teil des Teams ist, an seinen Sweet Spots gesucht wird, seinen Impact auf den Platz bringen kann. Ich glaube, dass wir das auch von dem LaMarcus Aldridge sehen werden. Er hat selber gesagt, er hat ein bisschen zu wenig investiert teilweise, das war so ein Teufelskreis, er wurde nicht gefunden an den Spots, wo er wirken kann, war dann selber ein bisschen unzufrieden, ist nicht mehr mit voller Intensität irgendwie die Fastbreaks gelaufen und so weiter und so fort. Pop hat gesagt, er hat keinen guten Job gemacht, ihn in die Offense einzubinden. Ich glaube, dass wir dann einen großen Schritt nach vorne sehen werden. Ich sehe eine 20-9 Saison von LaMarcus Aldridge kommen, der einfach eine völlig andere Körpersprache auf den Platz bringen wird und für mich eine absolut interessante Personalie ist, weil das bisher nicht die Liebesehe war, die es hätte sein sollen und ich da sehr, sehr guter Dinger bin tatsächlich, dass das ein Throwback-Bounceback hier von LaMarcus Aldridge wird.
kann ich mir auch vorstellen und würde ich mir auch erhoffen. Ich finde es nicht so hundertprozentig stimmig und optimal zu sagen, er kriegt jetzt wirklich wesentlich mehr Touches da, aber es macht halt in dem Fall Sinn, weil irgendwas musst du mit ihm ja anstellen. Also es ist dann jetzt auch die letzte Chance, ihn vielleicht nochmal zu showcasen, zu zeigen, hey, hier, das kann LaMarcus Aldridge verdammt gut und vielleicht ist ja irgendein anderes Team interessiert, dass die Spurs eventuell da nochmal einen Trade einfädeln, weil das ist nicht einfach 100% optimal ist mit ihm, das ist ja völlig klar. Also ich hoffe, er bleibt motiviert, weil er ist als Verteidiger enorm wichtig für die Spurs, hast du eben schon angedeutet, aber ich kann mir das echt vorstellen, dass das so irgendwie läuft und bei den Spurs funktioniert es ja in dem Sinne noch einigermaßen gut, weil die es ja tatsächlich schaffen, halt gegen den Trend zu schwimmen und zu sagen, wir ballern nicht wie wild jetzt auch Dreier, sondern wir sind da einfach mit den Attempts deutlich weniger als die ganzen anderen Teams und kriegen es irgendwie trotzdem hin, eine gescheite Offense zu spielen und profitieren dann natürlich gleichbedeutend auch in der Defensive dadurch, dass wir viel weniger einfache Transition Points zulassen. Von daher bin ich gespannt, ich kann es mir gut vorstellen, ich will deine Bold Prediction hören, ich will nicht meine vorstrecken, ich bin echt gespannt, was du zu Kyle Anderson sagst.
Okay, meine Bold Prediction, da musst du ein bisschen aufpassen, also die ist ein bisschen missverständlich formuliert, insofern werde ich es dir jetzt in epischer Breite versuchen zu erklären. Meine Bold Prediction ist, Kyle Anderson wird alle seine letztjährigen Season Highs im Laufe der Saison einstellen oder brechen. Was ich damit meine, ich habe das Game Log, bin ich durchgegangen von Kyle Anderson. Was hat er letzte Saison in den großen 5 Kategorien produziert? Points, Rebounds, Assists, Steals und Blocks. Und meine Theorie ist, er wird jeden einzelnen dieser Career Highs in diesem Jahr entweder einstellen oder brechen. Damit du weißt, worüber wir reden. Sein letztjähriges Season High Points waren 14, Rebounds 10, natürlich nicht in einem Spiel, ne, sondern über den Verlauf der Saison. Assists 6, Blocks 2, Steals 5, da wird's kritisch. Also meine Theorie ist, Kyle Anderson wird im Laufe dieser Saison, wenn man die Game Logs durchgeht, ein Spiel haben, wo er mindestens 15 Punkte hat, eins, wo er mindestens 11 Rebounds hat, mindestens 7 Assists, mindestens 6 Steals und mindestens 3 Blocks. Das ist meine Bold Prediction für Kyle Anderson. Ich war kurz davor, ihm ein 5x5 irgendwie zu attestieren, aber da fehlen mir dann doch die Blocks. Das wird ein bisschen schwierig, deswegen habe ich es aufgeweicht. Aber was ich damit ausdrücken will, ich glaube an Kyle Anderson. Ich glaube, dass er da eine interessante Rolle spielen kann. Nicht über die ganze Saison in der Konstanz, aber immer mal vereinzelt in fast allen Elementen des Spiels dir weiterhelfen kann. Deswegen auch mein Boxscore-Bingo hier. Da wird, wie gesagt, jedes seiner Season Highs wird er im Laufe der Saison schlagen.
Das wäre heftig. Also in einem Spiel wirklich alles liefern. Also das wäre schon wirklich eine Ansage.
Nein, daher, nicht in einem Spiel. Darum geht's ja.
Doch nicht.
Nein, er muss nicht in einem Spiel 15, 11, 7, 6 und 3 gehen. Er muss nur jedes einzeln im Laufe der Saison in einem Spiel irgendwann mal schlagen.
Naja, heißt, dann ist es Kyle Anderson, dann sind es ja wirklich nur die Steals, die das irgendwie bold machen.
Naja, dass Kyle Anderson jetzt auf einmal irgendwann mal 11 Rebounds holt mit seinen 10 Minuten, ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt.
Ja, aber der spielt ja keine 10 Minuten mehr.
Ja, Mann, ey, also 6 Steals, Mann, ey. Ich hab's befürchtet, dass du mir die ein bisschen wegflext.
Deswegen ich dachte, du gehst jetzt wirklich komplett bold und gehst auf so ein krankes Spiel von ihm einfach. Weil das
dann machen wir es anders. Dann ändere ich meine Bold Prediction. Dann wird Kyle Anderson 5x5 auflegen. Ist es ja fertig.
Ja, das ist ja dann fast schon, ja, okay. Ja, finde ich gut. Nee, das andere, also halt schon alleine einfach wegen der Minuten. Also wenn der konstant spielen wird, der wird einfach mehr Spielzeit bekommen und dann, natürlich sind die Steals eine Ansage und da würde ich jetzt auch nicht unbedingt Geld drauf wetten, ob er das wieder schafft. Aber es ist jetzt nicht super bold, muss man mal dazu sagen.
Ja gut, aber die andere Bold Prediction wäre ja völlig schwachsinnig zu sagen. Kyle Anderson wird ein Spiel haben, wo er 15, 11, 7, 6 und 3 geht. Ich meine, dann wird er halt auch MVP wahrscheinlich. Ja, okay, dann nehmen wir das 5x5. Dann nehmen wir das 5x5.
Ja, das ist natürlich extrem bold. Von daher, bevor jetzt die unsere Hörer wieder meckern, dass ich dich jetzt gerade in so eine extrem schwierige Bold Prediction gedrängt habe. Tut mir leid, aber da, ja, du bist auch in dieser Saison härter mit mir. Von daher bin ich.
Ich habe dir nicht eine einzige geflaggt.
Weil ich mir auch mehr Mühe gebe.
Das überlasse ich unseren Hörern, da ihre.
Ja, gut, da verlasse ich wieder drauf, dass die dich wieder alle in Schutz nehmen. Ich komme zu meiner Bold Prediction, die habe ich in unserem großartigen YouTube-Video schon geteasert. Hat mich sehr gefreut und müssen wir auch dringend wieder wiederholen. Also, wir haben jetzt natürlich ein bisschen Stress, von daher, ja, gucken wir mal. Peilen wir mal für die nächste Woche vielleicht an, wenn das irgendwie passt, dass wir uns nochmal zusammensetzen, da nochmal eine Videokonferenz machen und irgendein Thema beschnacken. Wir hatten uns damals mit unseren Award Predictions in fast 40 Minuten beschäftigt und da habe ich meine Bold Prediction eigentlich schon so mit einem halben Halbsatz rausgehauen. Eine Sache, die ich mir sehr gut vorstellen kann, das ist meine Bold Prediction, Kawhi Leonard wird der Topscorer der Liga sein. Um es mal kurz zu erklären, in der letzten Saison war er 9., also es wäre schon ein massiver Sprung nach vorne. 25,5 Punkte waren es in der letzten Saison, die werden natürlich nicht annähernd reichen, also da müsste er schon ja, 3-4 Pünktchen pro Spiel rauflegen, aber das ist natürlich eine Sache, die wir uns vorstellen können. Und was halt natürlich ein bisschen dafür spricht, die Top 3 der Liga in der letzten Saison waren halt Westbrook, Harden, Isaiah Thomas. Alles Leute, bei denen du dir vielleicht ein bisschen weniger vorstellst in der nächsten Saison, gerade Isaiah Thomas natürlich, großes Fragezeichen, wird da sehr realistisch rausfallen natürlich aus dieser Top-Range. Und 4. war dann Anthony Davis mit 28 Punkten per Game. Und das ist eine Range, die ich mir schon sehr gut vorstellen kann bei einem Kawhi Leonard.
Ja, bin ich natürlich mit an Bord. Also der hat bisher hier sowieso irgendwie am Rande ein bisschen zu wenig Airtime bekommen. Ich bin immer noch fasziniert davon, wie kritisch er tatsächlich in vielen Phasen gesehen wird. Auch in unserer Ins Gesicht von Stoudemire Facebook-Gruppe gibt es ja immer mal wieder so ein paar Posts, die mich wirklich, sag mal vorsichtig, sehr nachdenklich machen. Also wie man die Qualität, die ein Kawhi Leonard an beiden Enden aufs Feld bringt, Nacht für Nacht, wie man die übersehen kann, da muss man sich schon echt große Mühe geben. Also der Typ ist elitär am defensiven und am offensiven Ende und ist für mich ganz klar einer der 4, 5 besten Spieler, den dieser Planet aktuell hat. Und er wird das auch im nächsten Jahr auf den Platz bringen. Und man kann sich bei ihm auch einfach jedes Jahr wieder vorstellen, dass da noch irgendwas an Skill dazukommt. Denn auch das haben wir immer wieder gesagt, der ist nun mal einer derjenigen, die jedes Jahr signifikant sichtbar sich einen Skill dazu angeeignet haben. Der kam in die Liga ohne jeglichen Wurf, ohne jegliches offensives Talent und Skillset und ist mittlerweile jemand, der dir Nacht für Nacht 25,5 Punkte reindrückt letztes Jahr mit fast 50% aus dem Feld, also mit überragender Effizienz und verteidigt ganz nebenbei halt den besten Wing oder gerne auch mal Point Guard oder Forward des Gegners. Also der Typ ist elitär, da kann es keine zwei Meinungen geben. Von daher ist er für mich auch definitiv so sneaky, gar nicht sneaky, sondern einer der absoluten Top-Kandidaten auf den MVP-Titel. Wenn die Spurs, weiß ich nicht, 58 Wins vielleicht holen sollten und Kawhi die Saison hat, die man sich von ihm vorstellen kann, dann ist der Case groß. Ob er groß genug ist, ist die nächste Frage. Ich würde es ihm wünschen, ich würde es ihm gönnen, der Typ ist einfach geil. So, Punkt.
Und um nochmal kurz zu sagen, bevor ich zu viel Hate kassiere, sollte deine Bold Prediction, die du erst machen wolltest, nicht eintreffen und Kyle Anderson schafft das alles nicht, dann kriegst du auf jeden Fall eine Kiste Bier von mir.
Also, oh, das klingt gut.
Ja, das machen wir so, um dich da zumindest weich fallen zu lassen. Ich möchte ja nicht hier zu streng die ganze Zeit wirken. Mann, ey, ich schäme mich schon fast ein kleines bisschen. Nee, ich bin auch gespannt. Aber was ich auch nochmal ganz kurz thematisieren wollte, weil wir Kawhi Leonard ja jetzt noch nicht so ausführlich hatten, ist halt die große Frage, wenn er jetzt wirklich nochmal mehr Verantwortung übernimmt in der Offensive, und das sind auch noch ganz klare Skills, die er wahrscheinlich echt noch besser verbessern, also noch einen Schritt machen wird. Da reden wir natürlich Thema Playmaking, Thema das eigene Pick-and-Roll-Spiel. In der letzten Saison hat er einen wahnsinnig großen Schritt nach vorne gemacht, was sein eigenes Ballhandling angeht. Da erwarte ich mir ihn sogar noch einen Tick besser, gerade auch dann wieder, dass sich natürlich auf alle Pick-and-Roll-Situationen und so weiter Isolation auswirken wird, wenn er da dann wirklich nochmal einen großen Schritt nach vorne macht. Mann. Aber die Frage wird dann halt sein, da reden wir immer drüber, da reden wir bei einem LeBron James drüber, bei einem Kevin Durant, bei einem Curry, bei einem Irving, bei einem Isaiah Thomas. Wie gut kannst du dann defensiv noch sein, wenn du wirklich offensiv so massiv durchlädst? Und für mich, du hast da auch natürlich oft drüber gesprochen, es war halt nicht nur dieses Mysterium, dass die Teams alle die Taktik gefahren sind, derjenige, der von Kawhi Leonard verteidigt wird, parkt irgendwo vor Weakside und wir nehmen Kawhi Leonard aus der Verteidigung quasi raus. Es war halt schon auch wirklich ein Schritt zurück, so ein bisschen in der eigenen Defensive von Kawhi Leonard. Was halt normal ist, aber die große Frage ist, wird er da den Schalter wieder eher umlegen und defensiv vielleicht wieder ein bisschen aktiver sein, ein bisschen besser sein, oder sehen wir halt wieder Ähnliches, weil dann einfach die offensive Verantwortung so groß ist? Und das ist natürlich eine Frage, die direkt an dich weitergegeben wird.
Stark. Ja, also dass dieses elitäre Two-Way-Play ein Problem ist für den normalen Durchschnittsmenschen und Durchschnitts-NBA-Spieler, das haben wir jetzt oft genug betont, und dass auch ein Kawhi Leonard sich davon nicht komplett ausnehmen kann. Wir sehen es bei einem LeBron, wir sehen es bei einem Jimmy, wir sehen es natürlich auch bei einem Kawhi. Die Frage ist, wird und muss er offensiv so viel mehr schultern, dass da wirklich nicht man damit rechnen oder davon ausgehen kann, dass er defensiv wieder einen etwas größeren Impact haben kann. Meine These oder Theorie wäre eher, dass ich nicht glaube, dass Kawhi Leonard, was reine Points per Game Numbers angeht, da einen großen Schritt nach vorne macht, sondern ich sehe und erwarte mir den, wie gesagt, von einem LaMarcus Aldridge. Ich erwarte und erhoffe mir den von einem Rudy Gay, dass der jemand ist, der da so ein bisschen Scoring Load übernehmen kann, dass er wahrscheinlich, also Kawhi, gar nicht unbedingt mehr scoren muss, gar nicht so viel mehr Verantwortung nehmen muss, sondern da vielleicht auf ungefähr dem Niveau bleiben kann, sich hier und da irgendwie ein Skill dazu aneignen kann, aber eben nicht noch eine größere Rolle, nicht dieser 29,5 Points per Game Typ sein muss, sondern mit seinen 25, 26 weiterfahren kann und stattdessen am defensiven Ende wieder die Klaue sein kann, die den Typ halt so heftig macht. Ich glaube, das wäre für die Spurs, wenn sie das schaffen, im Sinne von, wenn es ein LaMarcus Aldridge schafft, ein Rudy Gay schafft, da ein bisschen in die Bresche zu springen und ihm ein bisschen offensive Verantwortung abzunehmen, dass sie damit insgesamt im Gesamtbild wahrscheinlich besser fahren würden. Wenn du mir jetzt sagst, Kawhi Leonard scoret nächstes Jahr an die 30 Punkte, glaube ich, sollte man vorsichtig sein zu erhoffen, dass der defensiv nochmal wieder mehr tun kann, weil dann bist du halt irgendwann am Ende dessen, was dein Körper irgendwie leisten kann, angekommen. Das kann auch LeBron nicht, das ist halt irgendwann ist Schicht, du kannst nicht an beiden Enden unfassbar elitär sein, ein bisschen was gibst du eben immer ab und ich hoffe, wünsche mir, dass er am offensiven Ende da eine ähnliche Rolle nimmt wie in diesem Jahr und am defensiven Ende wieder einen halben Schritt mehr macht.
Ich bin gespannt. Also was ich erstmal natürlich erwarte, dass die Spurs halt eine Lösung für dieses Problem finden. Dass sie es halt einfach nicht mehr geschehen lassen, dass ein Kawhi Leonard dann auf der Weakside rumsteht und keinen Impact hat defensiv. Also da werden sie definitiv ein, zwei Sachen tweaken. Das ist ja während der Regular Season natürlich auch schon ein bisschen angepasst worden. Also ich glaube, darüber werden wir in der kommenden Saison dann vielleicht nicht mehr so ausführlich diskutieren müssen.
Nö, das glaube ich auch. Also da wird man eine Lösung finden müssen und auch finden. Also wenn sie jemand findet, dann vermutlich die Spurs. Das war halt auch so ein bisschen was, was sie, glaube ich, überrannt und übermannt hat, womit sie nicht so gerechnet haben, dass auf einmal die Teams halt 4 gegen 4 spielen und Kawhi irgendwo in der Ecke steht und sich die Schuhe zubinden kann. Da wird man natürlich über kluge Rotationen irgendwie Wege finden, dass er seinen Impact da wieder auf den Platz bringen kann und dann ist er halt nach wie vor der beste Flügelverteidiger der Welt. Das ist so und das werden wir auch wieder vermehrt sehen.
Ja, dann kommen wir zu unseren Szenarien und ich hau's einfach mal kurz raus. Ich sehe es ein kleines bisschen besser, selbst im Westen, als eben bei den Boston Celtics. Ich habe für das absolute Worst-Case-Szenario, und da muss schon verdammt viel schief laufen. Also da setze ich es wirklich extrem niedrig an. Boah, habe ich hier eine 50 stehen, was aber eigentlich schon nicht sein kann. Also eigentlich, boah, nach Gefühl würde ich sagen, 55 ist fast schon Worst Case, aber sind wir mal ein bisschen konservativ, dann schreibe ich hier eine 50 hin. Best Case ist für mich dann auch dann doch oben hin ein bisschen limitiert. Also ich sehe die Spurs nicht so komplett durchladen, auch nicht vielleicht so wahnsinnig furios starten wie in der letzten Saison. Und dann habe ich hier in einem absoluten Best Case-Szenario ein Win mehr stehen als in der letzten Saison, und da bin ich bei 62.
Jetzt wird es leider Gottes total langweilig. Das Gleiche steht bei mir auch. Also ich habe auch so ein bisschen, ja, exemplarisch irgendwie die 50 hingeschrieben. Wie gesagt, Greg Popovich in den letzten 20 Jahren sein schlechtester Rekord 50 und 32. Der holt einfach 50 Wins. So, das passiert und das kannst du halt hier hinschreiben. Und in einem absoluten Worst Case holen sie 50, wobei ich mir eigentlich wenig Szenarien vorstellen kann, Verletzungen außen vor, wo es nur in Anführungsstrichen 50 sind. Best Case bin ich ähnlich dabei, sind kein Team, was irgendwie Richtung 65 plus gehen kann. Dafür fehlt einfach ein bisschen was. Aber ein Win mehr als im Vorjahr, so ein bisschen plakativ, 62. Warum nicht? Das ist auf jeden Fall die Range Anfang der 60er, die sie im Tank haben, wenn alles gut läuft. Realistischer Tipp, da wird's interessant. Wir haben im Westen, glaube ich, die Oklahoma City Thunder mit 54 an 3 gehabt. Sprich, da müssen die Spurs rüber. Ich finde irgendwie 56 hört sich gut an.
57.
Oh, geil, finde ich gut. Nehmen wir 57. Ich dachte, du handelst mich runter, jetzt handelst du mich hoch, das gefällt mir.
Ja, doch, ich bin überzeugt davon. Also, wir haben uns ja absolut geeinigt und waren am Ende auch wirklich der Meinung, ich war kurz davor, die Spurs eventuell von Platz 2 zu stoßen, aber je mehr ich drüber nachdenke, bin ich eigentlich auch fast dabei, dass ich sie nicht wesentlich schlechter sehe. Wie gesagt, natürlich vorausgesetzt, realistische, normale Gesundheit.
Ja gut, das gehört natürlich für alle dazu, aber dann haben wir das doch auch durch. Mein Gott, dann ist jetzt echt Finale. Dann haben wir nur noch die Warriors und die Cavs vor der Brust.
Ja, jetzt ist natürlich keine Spannung mehr drin. Wir können es dann auch so in den Titel offiziell packen. Müssen wir mal schauen, ob wir das im Nachhinein vielleicht nochmal anpassen, wenn da irgendwer nochmal reinhören will. Ja, ich bin komplett leer. Deswegen können wir jetzt auch nichts mehr machen. Also ich hatte an sich noch eine wirklich wichtige Frage des Lebens geplant, aber da habe ich wirklich keine Energie mehr für. Und hier auch nochmal den Aufruf. Wir haben in letzter Zeit natürlich auch wieder durch unseren Hustle, wurden wir natürlich belohnt mit vielen neuen Hörern. Das freut uns sehr. Und da haben wir auch schon Nachfragen bekommen oder andere haben schon mal erwähnt. Spätestens zur Regular Season wird das Ganze hier natürlich wieder anders aussehen. Dann werden wir wesentlich mehr wieder unsere Rubriken, das, was uns ja im Zweifel vielleicht so ein bisschen individuell macht, werden wir dann wieder präsentieren. Wird auch wieder natürlich solide Off-Topic-Segmente geben. Wir freuen uns sehr drauf. Wird das Ganze wieder ein bisschen lockerer. Und ja, das ist es. Ich bin durch.
Ja, ich bin auch offen auf jeden Fall und freue mich tatsächlich sehr auf den normalen Rhythmus und auch darauf, dass einfach so, dass ich sag mal, der Zeitanteil, der für Vorbereitung einer Episode beansprucht wird, sich wieder etwas in humanere Bahnen bewegen wird, wenn man sich für so eine normale, während der Season, Teile Off-Topic, Teile Rubriken Episode halt nicht durch die tiefsten Depth-Charts der New Orleans Pelicans und irgendwelche Off-Season-Moves lesen muss. Von daher finde ich geil, haben wir bisher gut gemacht und kriegen wir auch Platz 1 noch vernünftig mit durch.
Ja, und ansonsten nochmal, wie immer, kurz den Aufruf, wenn ihr mir vor allen Dingen Stand jetzt einen Riesengefallen tun wollt, dann geht bitte einmal auf YouTube, sucht Ins Gesicht von Stoudemire und lasst uns ein Abo da. Ihr müsst ja nicht jedes Video reinziehen, das kann ich auch gut nachvollziehen, aber da gibt's auf jeden Fall, gibt's immer wieder stabilen Content und die Abonnenten ist natürlich erstmal Signalwirkung für andere Leute und ist einfach eine Sache, die einem weiterhilft. Also wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann macht das bitte gerne und dann hören wir uns bei der nächsten Episode. Morgen ist es direkt schon wieder soweit. Mann.
Ja, jetzt ist langsam. Jetzt sind wir wirklich bald Fulltime-Podcaster. Es geht in auf jeden Fall die richtige Richtung, stabil. Und wenn ihr uns bei YouTube folgt, dann vergesst nicht, uns vorher bei Twitter zu folgen, weil wir müssen immer mehr Twitter-Follower als YouTube-Follower haben. Das ist mir wichtig.
Würde ich fast gegengehen, ehrlich gesagt.
Ja, ich auch.
Persönliche Agenda. Nee, aber wir sind da jetzt beide. Also ich glaube, Twitter ist noch ein bisschen näher vor der, aber wir sind da halt echt, YouTube fast 400, Twitter fast 400, das ist halt einfach zu wenig. Wir wissen, wie viele Leute unseren Podcast hören und da würden wir uns wünschen, wenn ihr da einfach auch mal uns ein bisschen verfolgt. Und es
ist schon gefragt. Ja nicht so, dass wir uns da
nerven, also jetzt mal ganz ehrlich.
Nee, aber muss man doch mal hinterfragen. Also es ist ja, also wir können einfach mal sagen, wir haben ein paar tausend Hörer pro Folge und haben bei Facebook, ich glaube, 1200 Likes oder so ähnlich, bei Twitter halt irgendwie knapp unter 400 Follower, bei YouTube irgendwie so ähnlich. Hören uns nur so Waldbewohner ohne Internet und wenn ja, wie? Oder benutzt ihr einfach alle keine Social Media? Ist das einfach so, ist das vielleicht einfach raus oder ist es fauler? Das würde mich einfach mal interessieren. Also man fragt sich ja jetzt mal so völlig emotional neutral, warum da so eine riesen Lücke entsteht und ob das einfach völlig normal ist. Gibt's einfach so viele Leute, die sagen, nö, ich habe einfach keinen Bock auf Twitter, interessiert mich nicht. Oder Twitter kann ich noch verstehen, weil das hat halt auch, haben die wenigsten. Aber YouTube, ich hätte gedacht, jeder hat mittlerweile YouTube. Wir sind doch alle irgendwie Influencer, oder nicht?
Ja, YouTube hat auf jeden Fall jeder. Twitter kann ich ein bisschen nachvollziehen, aber ich denke mal, das ist so ein bisschen einfach Faulheit des Konsumenten und da muss ich mir auch in die eigene Nase packen.
Ja,
wenn
stimmt.
Ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt Nate Duncan höre oder Zach Lowe, da ist es jetzt ja auch nicht unbedingt der Fall, dass ich die komplett in allen Belangen unterstütze.
Auch
das sind
halt
auch Jungs, die sind schon durch. Die sind schon so weit, da kommt es jetzt nicht mehr unbedingt darauf an. Also natürlich hilft es denen auch, wenn es immer noch ein bisschen weiter wächst, aber gerade bei so Creatoren, die auf dem Weg sind, sich gerade zu entwickeln, ist halt diese Unterstützung von euch einfach umso wichtiger. Also von daher hier nochmal wirklich der Appell. Wir als Podcast wachsen nur wirklich weiter, wenn da einfach so ein Steinchen, ne, ins Rollen gebracht wird und da reicht schon ein Like von euch für aus, dass vielleicht der Nächste das wieder sieht und dann, ja, geht's nur wieder auf das nächste Level.
Ich wollte da gar nicht so auf die Tränendrüse drücken und gar nicht das als Aufruf verstanden, sondern es war tatsächlich einfach eine interessierte Frage. Weil,
ja, ist so, ja auch so.
Ist es wahrscheinlich so. Ist es einfach ganz normal und man muss halt damit auch einfach leben, dass es da so eine große Spanne dazwischen gibt. Ja, ist
nicht schlimm.
Nö, alles gut, egal. 1K incoming auf Twitter und 2K auf Facebook und ja, und so weiter und so fort. Ich hab Bock. Und ich bin
durch. Hadelan.